Rüdiger,
mhm.
Also wir haben jetzt gerade beim Soundcheck, hast du mir Passagen aus der Bürgschaft vorgetragen.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich habe dein Leiden gespürt, dein Corona-Leiden, weil wie du innerhalb von Sekundenbruchteilen aus dir raus explodiert bist mit einem Performance-Willen. Ich muss sagen,
Darstellungsdrang.
Darstellungsdrang, da hat eine verzweifelte Seele zu mir herübergeschrien.
Mhm. Da, ja, da ist was dran, Bernie. Ich kann auch keinen Film mehr gucken, wie für unseren Podcast, ohne dass ich denke, ja, die spielen alle, die machen alle. Und was mache ich? Ich mache nichts, mache ich nichts.
Was ist der Brennerpass hier? Hast du richtig Spaß? Das ist der Brennerpass hier. Hast du richtig Spaß?
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer. Und mir gegenüber, kilometerweise entfernt, steht er, The Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Hochleistungsneurodermitiker, der Carsharing-Konnoisseur und Heizkatzen-Dompteur, Deutschlands interessanteste Musikkritiker, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Nachbarschaftsgrüßen, der Pornfree-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf, yeah!
Guten Tag, lieber Bernie.
Gesponsert wir von der Imkerei Peschel Biederer sind.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt uns per Spenden oder kleinen Oboli, sagt man das so?
Ja, ich glaube, ja.
Das ist der korrekte Plural.
Ja, im Gegensatz zu kilometerweise.
Ja, nicht? Habe ich kilometerweise gesagt?
Ja, lustigerweise zweimal. Ich habe drüber nachgedacht, aber es ist, ich weiß gar nicht, wie ich sagen will, kilometerweit.
Kilometerweit natürlich, ja.
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 Aber Weite, ja genau, Weite, ja so würde man sagen, Kilometerweite, ja.
Genau. Also der Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung, her mit den Moneten unter bernie.meyer@gmail.com ist das PayPal-Konto verborgen, aber auch meine E-Mail-Adresse, da kann ich euch weitere Instruktionen geben. Wir richten auch mal so eine Sponsorship-Seite ein, so wie der Rasenfunk das macht, wo man sich diese Infos irgendwie holen kann. Und dann muss ich nur noch diese Website durchgeben, ne?
Okay.
Okay, unser Thema heute, außerirdisches Leben. Rüdiger, deshalb gleich die Frage an dich, hast du heute Hörerpost? Fake oder echt?
Ja, ich glaube, aber wo du jetzt sagst, du, ich bin mir gar nicht sicher. Das waren so Radiowellen, die ich empfangen habe.
Von Seti.
Ja, es war Seti, ja, es war, aber der Name wiederum klang sehr irdisch.
Okay.
Ja, es war Bodo Goldgräber aus Freschen. Ich glaube, das liegt bei Köln. Also vielleicht der Empfang an
sich.
Ja. Der hat gesagt, Bernie, das ist eine Frage direkt an dich. Du wärst doch jetzt Investment-Spezialist. Was du eigentlich vom Bitcoin-Hype jetzt im Moment hältst. Soll er da auch einsteigen oder ist die Stromrechnung für Bitcoins doch zu hoch? Was denkst du? Hast du eine Meinung? Du kannst auch Nein sagen.
Ich glaube, Bitcoin ist halt einfach, es ist wie quasi so ein bisschen wie mit Devisen spekulieren. Kennst du das noch?
Ja, ja, kennst du das noch? Ja.
Devisen sagt man ja kaum mehr, ne?
Nee?
Nee.
Was sagt man jetzt?
Außerirdische Währung.
Ah ja, richtig.
Nee, ja, ich weiß
im
nicht,
Osten hieß das Valuta. Ja?
Ja?
Glaube ich. Ja, so, also, naja, so Dollar und
ich glaube, Bitcoins so. Ist nicht so wirklich, ist noch so verbunden in den Köpfen der Leute mit so Dark Web, Darknet.
Ja, ja.
Und viel Spekulation.
Ja, und zu viel Werbung auf Twitter, ja.
Ja, Kim.com-Assoziation haben manche auch. Ich glaube, das ist noch, für die meisten ist es so shady shit. Und da mag was dran sein, ich weiß es persönlich nicht. Wenn man aber argumentiert, wie ich neulich auf Facebook gelesen habe, als jemand gesagt hat, kann mir mal jemand das Bitcoins erklären, wo dann so erklärt wurde, dass es eigentlich nur eine Fantasiewährung ist und das ist doch alles Quatsch und das verbraucht ja eben nur Ressourcen und besteht eigentlich nur aus Nullen und Einsen, die auf irgendwelchen Kontos hin und her wandern. Und jemand geschrieben hat, Freunde, ist aber schon klar, dass die meisten Sachen Nullen und Einsen sind, die auf irgendwelchen Konten hin und her wandern.
Naja.
Mit tatsächlicher Währung das nicht viel zu tun hat. Und genau, das wollte ich da hier noch einmal.
Ah, ja.
Eigentlich, Bitcoin ist eigentlich nichts anderes wie Lire.
Ah ja.
Nur das
Elon Musk jetzt, eins habe ich gesehen, der hat, ich glaube, stimmt das, 1,5 Milliarden? Der hat in Bitcoins investiert, seitdem geht's ab.
Ja.
Ja, vielleicht können wir uns auch demnächst ein Hundertstel Bitcoin mal kaufen.
Also ich habe keinen in meinem Investmentpaket, keine Bitcoins.
Nein.
Genau, ich wollte eigentlich wegen Lire, habe ich gesagt, damit ich singen kann, jetzt den alten Reinhard Fendrich-Song abwandeln. ich habe keine Bitcoins. Er hat keine Bitcoins. Und keine, und jetzt kommst du, rein was auf Bitcoins.
Von Reinhard Fenrich kenne ich leider nur, haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen.
Achso, die beim Original gesehen. Ich habe keine Lire. Er hat keine Lire und keine Papiere. Sowas hat er nicht, Viere. Jetzt müsste man rein. Ich habe keine Bitcoins und keine Schmidt-Groins.
Ja, ich kann mit Loins. Ich esse gerne Loins. Ja, schwierig.
Schwierig,
aber,
ne?
Ja, also wenn es, sag ich mal, wenn es ein Fußball-Downbreak wäre, würde ich mich jetzt reinfuchsen.
Ja. Vielleicht spielen wir das zurück an unseren Hörer, Herrn Goldgräber. Sicher, Herr Goldgräber.
Ja.
Der kann dann mal à la Bonheur einen schönen Reim auf Bitcoins finden. Ne?
Das wäre doch schön.
Und uns den im Follow-up in der nächsten Sendung zurückspielen.
Oh ja, Follow-up ist ja unsere neue Rubrik.
Ja.
Müssen wir für die letzte Sendung irgendwas abfollowern?
Aber ich hatte noch mal ein Emily Dickinson-Gedicht hier mir vorbereitet. Aber dann habe ich gedacht, ist eigentlich genug. Einmal im Monat reicht.
Also ich werde Emily Dickinson diese Woche noch eine Chance geben, nur um dich schon mal vorzuwarnen.
Dickinson?
Dickinson.
Bei Dickinson, glaube ich, wieder jemand
anderes. Ja, das ist nur noch schlechteres. Nein, das ist Quatsch. Ich glaube, dass die Serie letztendlich ganz gut. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich werde es noch eine Folge weiter gucken.
Okay, das ist schön. Das ist schön. Good. Berichte bitte.
Ja.
Genau. Ich habe an verschiedene Artikel gelesen diese Woche. Ich habe dir ein paar davon auch weitergeleitet. Ich weiß, dass du einen davon auch gelesen hast, den Außerirdischen davon.
Mm.
Aber noch viel außerirdischer als der Artikel über das außerirdische Relikt, über die Alien-Weltraumschrott, ist eigentlich dieser Spiegel-Leitartikel, wo es auch um Incels geht. Die kommen einem noch viel außerirdischer vor als die Außerirdischen, die man sich so vorstellen kann mitunter.
Ja, und Elvis wollte ich schon sagen, lebt auch noch, aber es gilt auch das Gleiche. Sie sind unter uns, Bernie.
Ja, sie leben.
Sie leben unter uns.
Na, du kennst nicht den Film mit Roddy Piper von John Carpenter, Sie leben?
Nee, kenne ich nicht, aber...
Das ist ein super Film, da setzt er eine Brille auf.
Ah.
Und dann sieht er plötzlich, hinter welchen Menschen, vor denen er dachte, es sind Menschen, sich Außerirdische, sich fiese Aliens verbergen.
Siehst du?
Sie leben. Genau, und daher kommt auch der Spruch, I came here to chew bubblegum and kick ass and I'm all out of bubblegum.
Ja, siehst du, der Spruch ist mir schon so oft begegnet, ich konnte ihn nie einordnen.
Tja, siehst du, sie leben, John Carpenter.
Okay.
Auch vielleicht was für unsere Top 5 Alien-Filme später am Ende der Sendung.
Spätestens seitdem ich Halloween gesehen habe, ist John Carpenter auf der Liste Filme nachholen ganz oben.
Ja.
Ich habe auch wirklich, das jetzt kann man gar nicht sagen, laut sein, ich habe nie die Klapperschlange gesehen.
Auch guter Film.
Ja.
Ich würde sagen, sie leben ist sowas wie das Dr. Seltsam von John Carpenter.
Okay.
Also natürlich nochmal intellektuell eine Spur drunter, aber auch eine sehr eindeutige Satire und irgendwie auch sehr, also kurios alles. Also, dass auch ein Wrestler die Hauptrolle spielt, ist auch irgendwie verwunderlich, macht den Film aber eigentlich nur besser, wenn man ihn dann sieht.
Mhm.
Wirst du sehen. Genau, also im Spiegel gibt es einen Leitartikel über die sogenannte Manosphere.
Mhm.
Also ist quasi der wie sagt man, nicht das Marvel-Universum, sondern das Männer-Universum.
Das, genau.
Das Männer Cinematic Universe. Cinematic deshalb, weil die stellen sich auch ganz viele Sachen vor.
Ja, gibt es auch jetzt einen Streaming-Kanal?
Ja, nein. Genau. Der ist Disney Plus.
Oh Gott.
Naja, auf jeden Fall geht es darum, ein bisschen um die frauenfeindliche Szene im Netz, die sich bei uns sehr mit der rechtsextremen Szene auch mischt. Da ist mir ein Satz aus dem Artikel auch im Hängel hängen geblieben, nämlich, dass da wurde die rechtsextreme Szene in Deutschland als leider sehr stabil bezeichnet.
Ist mir auch aufgefallen, ja.
Genau, und wie sich diese sogenannte Manosphäre weiterhin radikalisiert und Experten sprechen inzwischen sogar neben dem Begriff Terror in den Mund.
Mhm.
Und was mir da sehr aufgefallen ist, warum ich es auch hier erwähne, ist, weil wir ja oft bei Gewaltverbrechen gegen Frauen immer wieder von Beziehungshintergründen sprechen. Oder, Achtung, das steht jetzt nicht so in dem Artikel, oder sofort die Depression heranziehen oder vielleicht Schizophrenie oder sonstige irgendwelche mentale Beschwerlichkeiten. Man liest eigentlich nie, der Täter war ein ausgemachter Frauenhasser.
Ja.
So als wäre das was man besser nicht in den Mund nimmt.
Ja, ja. Ich finde es auch. Also es wird schnell entschuldigt mit Beziehungsdrama, Familiendrama.
Beziehungsdrama ist vor allem immer dann ganz geil, wenn jemand seine Frau umbringt. Ne? Ja. Beziehungsdrama impliziert ja, dass beide irgendwie so ein bisschen schuld sind.
Genau.
Nur einer hat halt dann noch den längst überfälligen Schritt zum Mord begangen. Ja. Komischerweise immer der genau. Mann.
Er hat sich getraut, ja, mal auszusprechen. Das sind wie diese Querdenker-Video. Endlich hat mal einer den Mut, es zu sagen.
Ja, wow. Ja. Genau. Und oder Eifersuchtsdrama ist auch ein gutes Wort, ne, in dem Zusammenhang.
Ja.
Ja, das ist quasi auch so. Im Prinzip ist dann automatisch schon die Teilschuld bei der Frau oder bei dem umgebrachten Partner.
Wobei Artikel, die so anfangen, auch meistens noch ein paar Argumente hinterher liefern.
Hm. Gut, aber überhaupt, wie wir jetzt öfter gelernt haben in den letzten paar Jahren, mit der Sprache ein bisschen vorsichtiger umgehen, dann gleicht sich der Inhalt manchmal an. Interessant fand ich eben auch, dass du ja vor, das ist jetzt kein Vorwurf, im Gegenteil, vor ein paar Wochen noch gar nicht wusstest, was Incels sind.
Das stimmt.
Weil da haben wir einen, da peilen wir eine Gästin an, einen Gast. Das klappt aber wahrscheinlich erst Ende März, beziehungsweise dazu später mehr.
Aber jetzt hast du gelernt.
Weißt du jetzt, was es ist?
Ja, es ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Einmal aus involuntary, also unfreiwillig.
Mhm.
Und das englische Wort für Zölibat lebend, also Sally, du als studierter Engländer, sag mal.
Celibate.
Celibate, yes. Ja. Also Leute, die, ja, Jungs, die keinen Sex haben, aber eigentlich gerne welchen hätten.
Ja, genau. Interessant, was es da auch noch für, dass es aber auch eine Bewegung gibt, die aufs Masturbieren und Sex freiwillig verzichtet.
Ja.
Die halten sich für besonders clever oder überlegen. Nicht, ich will es nicht gutheißen, aber das lässt sich verargumentieren, was ich interessant finde und vielleicht auch das Gefährliche, dass die Incels, früher hat man ja nicht gern zugegeben, dass man absolut sexlos lebte oder dass nichts lief mit den Mädchen. Ne?
Mhm.
Jetzt gibt man das so offensichtlich zu und organisiert sich auch noch in Gruppen im Netz.
Ja.
Da finde ich, sind schon ein paar Hemmschwellen gefallen, ohne dass man es mitbekommen hätte. Ne?
Ja, so ist das halt im Internet. Es findet sich immer noch ein anderer Idiot, der einen in dem, was man denkt, bestätigt.
Ja. Genau, und was diesen Artikel begleitet oder vielleicht sogar aufhängt, sind diese Umfragen im Parlament, im Bundestag, wo ungefähr ein Viertel der Abgeordnetinnen mitgemacht hat und von denen aber fast drei Viertel gesagt haben, sie hätten Erfahrungen mit frauenfeindliche Erfahrungen gemacht und sexueller Belästigung im Parlament auch.
Ja.
Und seit die AfD da verkehre, wird es auch tatsächlich immer lauter sein, wenn Frauen am Rednerpult stehen.
Schon das finde ich irgendwie ein Riesending irgendwie.
Ja.
Das macht ganz schön was mit einem. Also weißt du, Sprüche und Beleidigungen, eine Sache, aber so, wenn du immer einfach da, wo du deine Arbeit machst, nicht ernst genommen wirst, du lieber Himmel.
Ja. Sehr, sehr wichtiger Artikel. Die erste Frage, die mir meine Freundin dazu gestellt hat, haben den Männer geschrieben. Zwei Männer, eine Frau.
Ja.
An Katrin Müller hat mitgeschrieben. Oder vielleicht wird das zweite genannt. Sehr empfehlenswerter Artikel, finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Artikel.
Mhm.
Ja. Was ist sonst noch passiert? Rüdiger Rudolph, hast du das Impeachment live wie ein Formel-1-Rennen Runde für Runde im Fernsehen verfolgt?
Na, das jetzt vielleicht nicht. Aber ja, ich habe schon ein bisschen verfolgt.
Ja. Wie hat sich die Grand Old Party, hat sich wieder mal nicht mit Ruhm bekleckert, sagt man, kann man jetzt aus unserer Sicht natürlich leicht sagen. Aber ich glaube, ich habe mal so ein bisschen in den amerikanischen Medien gestöbert. Auch da heißt es, den moralischen Turnaround ist damit nicht geschafft bei den Republikanern, im Gegenteil.
Nee, also der moralische und der realpolitische auch nicht, im Sinne von Trump kann auch wieder, wenn er mag, kandidieren 2024.
Ja,
also man hat keinen Schlussstrich gezogen unter das, was gewesen ist und trotz wirklich, finde ich, also erdrückender Beweise, was passiert ist, hat man, ja, und jetzt triumphiert natürlich Trump wieder und er fühlt sich bestätigt in allem, was er tut.
Ja, und weißt du, das Endgame für viele der Senatoren war letztlich ja nur irgendwie eine Wiederwahl oder auf ihrem Posten zu bleiben. Mhm. Ein Endgame, was ja verschwindend unwichtig ist, dagegen, was es für negative Folgen haben könnte.
Ja. Ja, meinst du, die haben, also die Gründe, ja, meinst du, die haben Angst?
Ja.
Ja.
Ja, nicht für Trump, tatsächlich einfach nur um Job und Macht irgendwie.
Mhm.
Es ist, Horst Seehofer hat vor ein paar Jahren ja mal gesagt, vielleicht in einem lichten Moment, wenn es sowas bei ihm gibt, dass er auch deshalb viele Entscheidungen trifft, weil die mal an der Macht zu sein, ne? Das, weil es so ein Suchtpotenzial ist. Und er da so, mir da wahnsinnig schlecht loslassen kann. Und es könnten, das wäre wohl schwer nachzuvollziehen, wenn man das, wenn man nicht in der Position ist.
Das sind ja.
Das sind wir nicht, deshalb schütteln wir nur die Köpfe. Aber,
das war selbst entlarvende Worte, du lieber Himmel.
Ja, wahrscheinlich hat er es nicht ganz so deutlich gesagt wie ich, aber ja, von ihm kam das. Und
das hat er irgendwo bei Clubhouse, hat er das gesagt. Das hat ihm einer.
Er dachte, da sind nur zwei. Ja. Da war nur in den im ersten Fenster waren nur vier Leute und er dachte, er hat dann nicht runtergescrollt, wo dann die anderen 7000 Köpfe zu stehen sind, die noch zu sehen sind, die noch zuhören. Ja, gut. Noch willst du was noch hinzufügen zum Thema Impeachy?
Nee. Ich habe dann irgendwann abgedreht, als ich merke, ich fürchte, es wird nichts werden. Als klar war, man braucht 17 Republikaner. 6 oder 7 werden es wahrscheinlich tun. Es waren letztendlich, glaube ich, 7, aber es wird leider nicht passieren.
Ja.
Habe ich mich in Abscheu abgewendet.
Ja, Abscheu ist auch meine Reaktion gewesen. Mhm.
Ja, es ist also, das ist ein sehr dunkler Pfad, den die, also es gab mal 2 Parteien in den USA und jetzt ist eine von denen wirklich nicht mehr.
Ja, das eine selber. Mitch McConnell ist auch ein, Vogel, hey, ich meine. Er hat auch gesagt, natürlich ist Trump da schuld dran, aber, aber er ist einfach nicht mehr Präsident. Es wird jetzt keinen Sinn und das Impeachment gibt überhaupt keinen Sinn.
Mhm.
Also sich da den Paragraphenhengst zu geben, finde ich, ist auch.
Das weiß ja jetzt mittlerweile jeder, was da alles dranhängt.
Ja. Ja. Gut, da muss man ihn halt wegen anderer doch noch zu Uli Hoeneß-mäßig wegen Steuersachen aus dem Verkehr ziehen.
Ja.
Irgendwas muss man finden. Okay. Ja, Kultur.
Kultur?
Rüdiger, weil ich gerade beim Abscheu bin,
ja.
Habe ich hier schon mal dir erzählt im Brennerpass, was der Snyder Cut ist?
Nein, oder?
Du erinnerst dich an den Film Justice League vor ein paar Jahren?
Ja.
Zack Snyder hätte Regie geführt, nachdem er vorher wirklich Superman vs. Batman ganz tief in den Sand gesetzt hat.
Ja, da erinnere ich mich, ja.
Und den legendären Martha-Meme erzeugt hat, wo Batman und Superman feststellen, ihre Mutter hat den gleichen Vornamen. Insofern, oh wow, vertragen wir uns halt, wenn beide Mummies Martha heißen. Durfte dann Justice League machen. Seine Tochter verstarb aber leider während den Dreharbeiten und er wurde durch Joss Whedon ersetzt, von dem es mittlerweile auch heißt, er würde sich nicht ganz koscher verhalten am Set.
In Richtung von, wie heißt der Mandalorian?
Gina Carano, die ist Carano. Bestimmt ist gefeuert worden wegen,
ja.
Weil sie sich verglichen hat, Republikanern geht es wie den Juden früher.
Ja, genau.
Genau, wir werden überall verfolgt, wo wir hingehen.
Mhm.
Genau, das hat sie noch vor dem Impeachment-Urteil gesagt.
Ja.
Ja, ich hatte die ja eh auf dem Kieker, hatte ich ja eh schon im Brennerpass gesagt, die war ja schon, hat sich
ja Covid. Ja, die war auch schon angezählt von Disney, glaube ich. Ja,
von mir.
Ich muss, entschuldige bitte, und von uns, dir. Von Disney, Disney hat sie gesagt, ja gut, wer ist Disney, hat sie gesagt, aber nee, das mit. Also wenn sie irgendwas bis jetzt überhaupt zurückgehalten hat, Bernie, da kannst du schon stolz auf dich sein.
Ja, aber weißt du, Kevin Feige, na, der macht ja nur das Marvel-Universum, aber was weiß ich, Dave Filoni hat dann den Brennerpass gehört, weil wir als Star Wars Podcast Nummer 1 gehören zu seiner Leib- und Magen-Lektüre, Hörlektüre.
Mhm.
Und dann hat er gehört, dass wir Gina Carano nicht mehr den Rücken frei halten. Und dann hat er gedacht, okay, jetzt dünnes Eis, Gina. Und dann kam dieser Spruch und es war's. Okay, wieso sage ich das, wo waren wir? Ach, der Snyder Cut, genau.
Ja.
Ja genau, und er hat dann Justice League gemacht, durch Joss Whedon ersetzt und dann kam ein Film raus, der quasi eine Mischung war aus Joss Whedons Avengers-artiger One-Liner, bisschen Happy-Peppy-Stimmung und Zack Snyder's Special Effects Super-Mega-Düster-Orgie, Orgiastik und das war eine sehr unglückliche Mischung.
Oh.
Jetzt gab es damals viele erboste Fans, die gesagt haben, da fehlt doch was, wir haben doch auch gehört und gesehen, wir wollen den Snyder Cut. Release the Snyder Cut! Seit Jahren eine sich massierende Bewegung hat es tatsächlich geschafft, dass Warner Brothers in Zusammenarbeit mit HBO Max im Ende März 4 Stunden den 4-stündigen Snyder Cut von Justice League rausbringt. Ein Film.
Jetzt im März kommt er.
Ja.
Fantastisch.
Ein Film, nachdem niemand gefragt hat, hätte ich behauptet, aber offensichtlich gibt es diese Bewegung und ich habe mir dann nochmal, gestern kam so ein Extended Trailer raus für den Snyder Cut, da waren halt ein paar Szenen mehr, kurz mal Jared Leto als der Joker nochmal, kurz mal Darkseid statt nur der doofe Steppenwolf Und ich muss sagen, das sah noch schlimmer aus als der Justice League, den ich schon gesehen habe.
Okay, also er geht in die falsche Richtung, findest du?
Ja.
Hm.
Genau. Also der Sohn hat gesagt, ihn würde es jetzt mehr interessieren. Aber ich bin mir sicher, das lag nur an so Sachen, weil Superman plötzlich ein schwarzes Kostüm anhatte oder irgendwie sowas.
Ja, das Farben, also da staune ich auch jedes Mal. Wenn irgendwas bei uns zu Hause läuft, irgendein Trailer von irgendwas oder irgendein Foto und ich habe das gar nicht mitgekriegt, werden Verschwörungstheorien plötzlich geäußert, warum ein bestimmter Jedi jetzt gerade plötzlich ein schwarzes, grünes, violettes Lichtschwert hat. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, aber bei Jedi ist nicht unwichtig, die Farbe der Lichtschwerter, ne?
Na gut, dann werde ich ihn demnächst an dich verweisen.
Ja. Release the Snyder Cut. Der Brennerpass sagt, delease the Snyder Cut. Destroy the Snyder Cut. Ban the Snyder Cut. Nein, ich weiß nicht. Aber ich guck mir das nicht an, 4 Stunden, ganz ehrlich. Bei allem Superhelden-Vorliebe hier.
Ja, ich glaube dir kein Wort, ich glaube, dass du es angucken wirst.
Ja, natürlich. Gut. Dan Rüdiger, habe ich gesehen. Ja. Einen Film, der Mixed Reactions ausgelöst hat, überall auf der Welt, aber vor allem in Amerika. Malcolm and Marie, jetzt neu auf Netflix. Kommt mir ein bisschen so vor, als hättet ihr den im Hause Rüdiger auf dem Schirm und könntet ihn vielleicht sogar gesehen haben.
Nee, ich muss passen.
Nein?
Was ist das?
Malcolm and Marie ist ein Film von Barry Levinson. Und Barry Levinson, wenn ich mich nicht irre, Sam Levinson ist der Sohn des Erfolgsregisseurs Barry Levinson. So ist es. So ist es doch, genau. Und unser Freund und John David Washington, wir kennen ihn alle als Tenet, Agent ohne Namen.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Und Sohn von Denzel Washington, spielt die Hauptrolle mit Zendaya zusammen. Und die spielt ein Pärchen. Er ist Regisseur, sie ist seine Frau. Und er kommt nach Hause von so einer Verleihung. Es ist ein Film, der während der Pandemie gedreht wurde. Es geht quasi um einen anderthalbstündigen Beziehungskrach. Der Film ist schwarz-weiß, er ist irrsinnig stylisch, sind sehr, sehr schöne Menschen, die da mitspielen, haben teilweise sehr nachvollziehbare Konflikte, teilweise sind es aber auch die Sorgen der oberen 10.000, teilweise finde ich es extrem überinszeniert, teilweise macht der Film Dinge mit seiner Ästhetik, wo er eigentlich nichts zu sagen hat. Dann hat man sich auch viel gefragt, ist es okay, wenn ein weißer Regisseur so das Innenleben von einem schwarzen Couple so seziert, aber dann wiederum wird in dem Film, gibt es eine sehr entlarvende Szene, wo John David Washington sagt, wenn Schwarze in einem Film mitspielen, warum fühlen sich Filmkritiker, so wie ich jetzt in dem Fall, sofort bemüht, irgendwas über Rassenproblematik daraus zu lesen.
Ja, fair enough.
Ja, also habe gar keine so konkrete Meinung zu dem Film. Ich glaube, ich fand ihn ein bisschen fad.
Ich, ehrlich gesagt, klingst du überhaupt nicht begeistert. Und wenn ich höre Probleme obere 10.000, Eheprobleme schwarz-weiß. Du sagst als erstes ästhetisch, dann ist das, worum es eigentlich geht, Eheprobleme scheint mir nicht so gezeigt worden zu sein, dass es dich, also über, wie hieß der Film letztes Jahr, The Marriage?
Marriage Story,
der hat dich irgendwie mehr gepackt.
Noah Baumbach, ja, ich glaube, der hat mir einfach zu wenig Handlung gehabt.
Ja. Na gut, wir reden nachher noch über einen Film, der eigentlich,
yes, genau,
wo es um Ästhetik und Handlungen geht, und dann werden wir vielleicht andere Sachen sagen, mal gucken.
Aber ich schaue gerade noch einen anderen Film, den guckst du hoffentlich auch bald, wenn er erhältlicher ist, ja. Judas and the Black Messiah.
Ah.
Nämlich, es geht um eine richtige Geschichte, Edgar J. Hoover, J. Edgar Hoover heißt er, ne? Über den wir neulich schon gesprochen haben, lässt einen Agenten, also einen, wie sagt man, einen Undercover-Agenten, schleust er ein bei den Black Panthers.
Mhm.
Und was letztlich zur Ermordung führt jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, kannst wahrscheinlich nicht. Wie heißt der Black Panther Führer?
Nein, muss ich passen.
Genau. Pass auf, ich guck's gleich nach.
Soll ich was erzählen, was ich geguckt habe?
Nee. Nee, ich guck's nach, weil ich bin noch nicht fertig.
Ah.
Es ist die zweite On-Screen-Begegnung von den großartigen Schauspielern. Lakeith Stanfield.
Ja.
Den kennst du ja wirklich.
Natürlich.
Aus
Atlanta und Knives Out.
Ja, und David Kaluuya aus Get Out.
Ah.
Get Out, der Oscar-prämierte.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen.
Gut. Ja. Auf jeden Fall, die begegnen sich damals schon in einer schicksalhaften kleinen Szene in Get Out und jetzt wieder. Und Lakeith Stanfield als der Undercover-Typ.
Mhm.
Und Daniel Kaluuya, übrigens auch ganz großartig in Black Panther, als Fred Hampton, der Black Panther-Führer in Chicago. Und interessant übrigens auch, dass man zu dem Film sagt, das ist der Film Trial of the Chicago 7, der auch eine kurze Black Panther-Sequenz hat, sich dessen aber ein bisschen eher schnell entledigt im Zuge der Filmhandlung, aber auch das so ein bisschen sich damit schmückt. Man wirft Aaron Sorkin vor, so ein sehr, sehr narzisstisch diesmal das Drehbuch verfasst zu haben. Weiß nicht, ob der Vorwurf berechtigt ist, aber der Film war ein überfälliges Addendum zum Thema Black Panther zu der Zeit.
Hm.
Genau. Ich bin so bei der Hälfte und finde ihn sehr gut.
Ja.
Okay. So. Ich habe weitergeguckt, aber jetzt darfst du mal reingrätschen.
Du, ich habe einfach, weil ich Bock drauf hatte, mal reingeguckt in, oder ich habe ihn dann letztendlich auch ganz gesehen, The Gentleman, Film von Guy Ritchie vom letzten Jahr. Kann ich sagen, macht schon Spaß. Trotzdem muss ich sagen, hat man das Gefühl, dass Guy Ritchie eigentlich seit 30 Jahren den gleichen Film dreht. Das ist trotzdem unterhaltsam. Es ist wieder London, es sind wieder große Jungs untereinander, die alle Dreck am Stecken haben.
Ich bin schon raus.
Drogen handeln, ja.
Ich bin jetzt schon raus.
Ja, eben. Und manche machen das gut. Hugh Grant macht das sehr, sehr gut.
Hugh Grant macht alles gut. Ich liebe Hugh Grant.
Hugh Grant macht alles gut.
Ja.
Er ist auch wirklich gut, finde ich, der jetzt nicht gefallen hat, Death to 2020. Er ist wirklich gut, aber so weit hast du gar nicht geguckt.
Doch, natürlich habe ich ihn da gesehen.
Klar. Aber da fand ich ihn gut, okay.
Ja, natürlich, war super.
Er ist gut. Colin Farrell habe ich mehr erwartet. Ich finde, so richtig am besten Guy Ritchie-Film hat, muss letztlich, die Krone gebührt immer noch, finde ich, Brad Pitt. Als Bare-Knuckle-Boxer-Champion im nuschelnden Jargon. Ja, ansonsten, Charlie Dunham macht es nicht ganz so gut, muss ich leider sagen. Colin Farrell hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Aber kann man sich angucken.
Colin Farrell ist ein großartiger Schauspieler, bei dem ich manchmal das Gefühl habe, er spielte nur auf einer halben Arschbacke. Manchmal.
Ja.
Hast du The Lobster gesehen?
Nein, leider nicht.
Unglaublich guter Film.
Ja.
Das
stimmt,
den
hast du mir schon mehrfach empfohlen. Ja, den muss ich mir angucken.
Ja. Hast du mal von Guy Ritchie King Arthur mit Jude Law gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Das ist kein typischer Guy Ritchie-Film,
aber
er ist trotzdem Quatsch.
Okay. Na, und dann hat er mit Madonna mal einen Film gedreht in der Zeit, als er mit ihr zusammen war, wo irgendwie so ein Paar auf einer Insel strandeten.
Ja, den habe ich nie gesehen.
Der muss ganz schlimm sein.
Ja.
Gut, ja. Guy Ritchie, nimm dies. Mein Lieblings-Guy Ritchie-Film ist aber Rock'n'Roller.
Ja, den fand ich nicht schlecht.
Der ist gut. Der hat wirklich Dampf, finde ich.
Ja, Dampf ist gut.
Der hat Dampf.
Das war der Brenner.
Ja, Dampf, das Wort Dampf, weil Charlie Dunham, finde ich, dampft manchmal.
Ja.
Im Theater nennt man das Dampfen. Zu viel Druck machen an Stellen, wo Entspannung mehr erzählen würde. Das ist Dampfen. Oh, jetzt dampft er wieder. Naja.
Das war unser Guy Ritchie. Das war das Brennerpass Guy Ritchie Special.
Ja, das war kurz, aber Guy Ritchie hat es nicht gefallen.
So, hast du den Tom Hanks Western News of the World gesehen?
Ja, den habe ich auch gesehen.
Hast du ihn ganz gesehen?
Dass du schon so fragst. Bernd, ich habe mich durchgequält, ja. Ich habe ihn wirklich ganz gesehen.
Boah, ich musste nach einer halben Stunde sich abbrechen.
Ja, Bernie, also fair enough. Ist völlig in Ordnung. Doch. Und ich kann dir sagen, du hast nichts verpasst. Und ich möchte behaupten, wenn du dich jetzt da hinsetzen würdest mit einem DIN A4-Blatt und überlegen würdest, wie es jetzt weitergeht, ich würde dir 70-85% zutrauen, dass du dass das, was du auf diesen Zettel schreiben wirst, auch passieren würde. Ist ein Film wie vom Reißbrett.
Wahnsinn, ja.
Bildet sich irgendwie ein, ohne Überraschungen auszukommen.
Ästhetisch auch so fad.
Oh.
Wenn man schon einen Western macht, dann muss man doch bitte irgendwie was Neues noch. Das ist Western
und
0815.
Und die erste halbe Stunde habe ich wenigstens noch lachen können, weil ich dachte, also wir haben den Film eigentlich deshalb geguckt, weil unser Kinder-Jugendstar Helena Zengel aus Deutschland, das junge Mädchen aus Systemsprenger, da mitspielt. Mhm. Und sie schlicht und ergreifend das Gleiche machen darf wie in Systemsprenger.
Naja, sie ist schon ein bisschen ruhiger.
Sie ist schon ruhiger, aber eigentlich sehe ich sie immer und denke, sie möchte mal eigentlich gerne.
Ja.
Nein, aber sie macht das schon ganz toll. Aber der Film taugt leider nichts.
Nee, fand ich auch nicht. Übrigens, das Lustigste an dem Film ist ein Interview mit Helena Zengel, was ich vorher gelesen habe, wo sie sagt, wie bereitet sich Tom Hanks auf Szenen vor?
Ja.
Und sie meint, eigentlich gar nicht besonders, kann viel aus dem Stegreif spielen, aber vor besonders emotionalen Szenen zieht er sich zurück zum Meditieren und setzt sich dann in den Stuhl und schläft ein.
Ja, das, also.
Wenn ein bisschen was von der Komik sich in den Film hinübergerettet hätte,
ja.
Man hätte ihn mögen können.
Natürlich.
Ja.
Natürlich. Also die schönsten Szenen, muss man sagen, also das die Idee ist ganz, das hat mir gefallen. Das, sein Job im Grunde genommen. Der Job von Tom Hanks ist, dass er da durch dieses Texas Ende des 19. Jahrhunderts zieht, durch den Wilden Westen und den Leuten aus der Zeitung vorliest. Ja. Er hat so, sag ich mal, semi-aktuelle Zeitungen dabei und liest den Leuten in so einer Art Stand-up. Es ist das Kabarettistischste, was ich jemals in einem amerikanischen Film gesehen habe, aus der Zeitung vor. So wie, ja, das haben doch hier auch schon, Serdar Mundschu hat das doch früher auch gemacht.
Ja.
So, hat er aus der Zeitung vorgelesen und das dann noch so ein bisschen pointiert, gewürzt. Und das sind die stärksten Szenen, ja, eigentlich. Alles andere, alles, wo man sagt, okay, es ist Western, ist ein Scheiß.
Okay, ja. So. So deutlich hab ich dich auch selten gehört, Rüdiger.
Ja, naja.
Okay, dann müssen wir natürlich nachtragen, wie es bei WandaVision aussieht, ob du up to speed bist.
Ich bin up to speed, hab jetzt aber keine Hot Takes. Also es ist spannend, ich gucke weiter, aber ich, mal gucken, wo es hingeht.
Ich finde es nach wie vor super.
Ich finde es gut, ja, also schön, das hätte ich vielleicht noch sagen können. Ja, ich finde es wirklich gut. Ja. Und ich habe, auch das kann ich noch sagen, ich habe, um wirklich mal nochmal dieses Ganze, um mir die Figuren nochmal in Erinnerung zu rufen, ich habe mir, obwohl ich den vor Jahren schon mal gesehen habe, The Age of Ultron nochmal angeguckt.
Ja.
Und muss sagen, es ist auch kein Film, den ich verlassen habe, gehobenen Geistes.
Ja, da habe ich eine komische Anekdote.
Ja.
Ich war in der Pressevorführung und war so, da ist ja quasi, weißt du, dieses, der Iron Man, die Mega-Rüstung, ich habe vergessen, wie die heißt, die dann gegen den Hulk, der Hulkbuster, der gegen den Hulk kämpft, weißt du?
Ja, ja.
Und ich saß im Kino und dachte mir so, yes!
Ja.
Und bin mit, ich weiß gar nicht warum, ich blieb die ganze Zeit so, ich war so in so einer Yes-Stimmung, in diesem Kinovormittag.
Ja.
Wahrscheinlich auch, weil es irgendwie alkoholische Getränke umsonst gab vormittags. Mhm. Damals, als ich noch Alkohol trank.
Damals, als es noch das Sinister gab.
Ja, und das Sinister.
Als es Kino gab, als es alles gab noch.
Als es überhaupt noch
Leben gab.
Leben gab, draußen. Und habe dann für den Rolling Stone eine Kritik geschrieben und habe dem, glaube ich, dann, es gibt ja so ein 5-Sterne-System und habe dem dann, glaube ich, 4,5 Sterne gegeben.
Mhm.
Und die so, und da kam dann so der Redakteur und hat einfach meinen Text nicht gekürzt, aber hat einfach einen Stern weggenommen. Weil er dachte, das geht nicht, was der Meier da macht. Der kann diesem Film nicht, wir geben hier den aktuellen Film von, jetzt fällt mir niemand ein.
Ja, pass auf, ich glaube, der einzige Film, der jemals 5 Sterne bekommen hat, ist Interstellar.
Ja?
Glaube ich.
Im Rolling Stone?
Aber jemals, ich weiß nur, dass der 5 Sterne gekriegt hat.
Ja, genau.
Das ist jetzt eine gewagte Behauptung für einen Kultur.
Achso, das war nur eine Behauptung.
Ja, ich weiß, ich glaube,
die waren so, hey, wir geben den meisten Jim Jarmusch-Filmen nur 3 Sterne und da kommt er mit Age of Ultron und gibt hier 4,5 Sterne. Der spinnt.
Aber ein bisschen liebenswert ist es auch, Bernie Meyer.
Ja, auf jeden Fall. Genau, du hast den Film Probe geguckt und hast dir dann nochmal den alten Petro Maximoff angeschaut, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja, der mir vom Schauspieler her auch gut gefällt.
Aaron Taylor Johnson, aber Evan Peters, der neue, besserer Typ.
Ist auch ein guter Typ. Ich bin mir nicht sicher, ich wollte nochmal nachgucken, woher ich den kenne. Den kenne ich auch irgendwoher.
Was ich toll finde, ist, dass sie für Halloween alle ihre Original-Comic-Kostüme aus den 60ern und 70ern tragen. Ne?
Ach, wie cool.
Und auch
ach, das? Vision?
Ja.
Das, was er da anhat, ist sein so
Ja, so Vision? Blöd sah der aus.
Ist ein Ding.
Ja. Und Dings zum Beispiel, Petro Maximoff, ja. Quicksilver, auch mit den nach außen gedingsten, geföhnten Haaren und dem Blitz auf seinem Dings und den ganzen Silber, das war sein Outfit.
Wow.
Ja. Und auch die Kinder, ne?
Ja, ja.
Von Wanda mit ihren jetzt neu gewonnenen Superfähigkeiten, die gibt es auch wirklich in den Comics, die heißen Wiccan and Speed.
Alright.
Ich lese gerade House of M, was so ein bisschen das Ganze inspiriert, wo auch Wanda in einem Zwischenfall zwei Avengers tötet und sich da in so eine Fantasie flüchtet, wo sie irgendwie Kinder hat und die Avengers und die X-Men wollen sie da rausreißen, schaffen es aber nicht. Stattdessen kreiert sie noch einen viel größeren Kosmos, nämlich eine alternative Realität, wo Mutanten die Erde regieren. Und der Einzige, der sich daran erinnern kann, dass es vorher mal anders war, ist Wolverine. Und der zettelt eine Revolution an. Okay. House of M, wirklich ein super Comic. Habe ich gefunden. Hatte ich noch gar nicht gelesen, habe es aber seit 5, 6 Jahren hier rumliegen.
Siehst du, eat this, Marie Kondo. Eat this. Manchmal findet man nämlich doch im eigenen Bücherschrank Sachen, wo man denkt, so, und jetzt ist deine Zeit gekommen.
Ja, spätestens, wenn ich für Momox aussortiere.
Ja, siehst du? Na gut, das war jetzt wieder auf der Habenseite für Marie Kondo.
Jetzt kommen wir noch einmal zu einem Hallo the Fuck im Thema Kultur. nämlich Phoebe Waller-Bridges und Donald Glover.
Ja.
Das neueste Projekt von ihnen. Ich schwöre dir.
Die beiden Schnuckis, ja.
Zusammen. Die haben sich kennengelernt bei den Dreharbeiten zu Solo, zu dem Star Wars-Film.
Ja, ja.
Sie spielt den Droiden von Lando Calrissian, der auch sehr liebenswert ist.
Ja.
Jetzt haben sie zusammen ein Remake haben sie beschlossen. Da kommst du nicht drauf, was die remaken. Pah. Nämlich fast so überflüssig, wie nochmal Justice League zu machen.
Ist es ein Beziehungsfilm?
Ja.
Before Sunrise.
Das wär relativ cool.
Das wäre cool, ne?
Das ist ein Action-Beziehungsfilm.
Ein Action-Beziehungsfilm.
Ja. Denk an Brad Pitt.
Was? Brad Pitt? Mr. und Mrs. Smith?
Ja.
Ach,
ist das nicht unglaublich?
Nein.
Ich meine, alles, was die beiden machen, das wird à la Bonheur.
Das könnte was werden.
Aber ist komisch gewählt, der Stoff, ne?
Ich fand das Original nicht besonders doll.
Nee, aber die werden das so hindrehen, die werden dem einen Twist, eine Würze verleihen, dass wir sagen, oh gut, dass wir das nochmal so aufgerollt haben.
Glaube ich auch.
Dass wir das Pferd nochmal von der Seite aufgezäumt haben.
Ich habe auch jetzt erst gerade Killing Eve geguckt und seitdem bin ich auch überzeugt, dass Phoebe Waller-Bridge den Bond-Film, den wir vielleicht irgendwann mal in diesem Leben noch zu sehen kriegen, dass sie das ganz gut gemacht haben könnte.
Weil sie da mitgeschrieben hat, ne?
Ja, ja.
Aber nicht mehr an der zweiten Staffel, glaube ich.
Am zweiten Film, meinst du?
Nee, an der zweiten Killing Eve-Staffel.
Doch, ich glaube schon.
Glaubst du schon?
Ich glaube nicht nur mitgeschrieben, sie hat den Roman umgeschrieben. Ich glaube, das hat komplett sie geschrieben, die erste Staffel.
Aber nicht die zweite Staffel.
Ach, nicht die zweite. Ja, ja, ich überlege, weil du mitgeschrieben hast. Aber die zweite weiß ich jetzt nicht.
Ja, um die geht's weiß ja.
Ah, okay.
Ja, die erste fand ich ja toll.
Ja, eben. Die erste ist toll. Und seitdem ich die gesehen habe, zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, dass das mit James Bond was sein kann.
Ja, aber ich sage ja nur die zweite
Staffel,
Killing Eve, die nicht so dolle ist, da hat sie nicht mehr mitgeschrieben.
Ach so, okay.
Aber man prove mich wrong, wenn man es besser wüsste. Okay, dann habe ich noch auf Apple Plus gesehen, Snoopy, Glück ist ein tanzender Hund.
Oh, ist das gut?
Das hat mir Spaß gemacht.
Ach, wie schön. Ich liebe Snoopy.
Ja, ich auch.
Ich liebe Snoopy. Also wer Snoopy nicht liebt, der hat im Brennerpass auch nichts verloren.
Okay, gut. Rüdiger.
Ja?
Bist du bereit für unser Thema der Woche?
Na, pass auf, Ben, ich habe auch noch was gesehen, was ich kurz den Hörern
empfehlen
will. Ich habe gesehen Framing Britney Spears. Und da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Frauenhass am Anfang haben. Ich hatte schon überlegt, ob ich schon da reingrätsche, weil das auch wirklich viel damit zu tun hat. Das ist ganz interessant. Das ist eine, hast du davon mitgekriegt, das ist eine New York Times Demo-Doku von Samantha Stark. Hat aber nichts mit Justice League oder Stark Industries zu tun. Wo es um die Frage geht, warum Britney Spears, der erfolgreichste Popstar der 2000er Jahre, mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern seit schlappen 13 Jahren entmündigt ist.
Mhm.
Also sich theoretisch noch nicht mal selber eine Tasse Kaffee kaufen kann.
Vormund ist, und das
Krasse daran ist, Vormund ist, und das ist sehr ungewöhnlich, das Vormundschaftsgesetz ist in Deutschland, genau wie in Amerika, ist eigentlich geschaffen für Leute, um sie vor sich selber zu schützen, die nicht mehr auf der Höhe ihrer geistigen Fähigkeiten sind, alte Leute, die dement werden. Und da kann das Gericht einen Vormund einsetzen. Der Vormund, das hat mein Vater auch in seinen letzten Jahren als Anwalt gemacht, werden Anwälte, also meistens Juristen, eingesetzt, die möglichst keine eigenen Interessen haben.
Mhm.
Und das ist mal bei Britney Spears ganz knallhart gebrochen worden, indem gegen ihren ausdrücklichen Willen ihr Vater eingesetzt wurde, Jamie Spears, der bisher in ihrem Leben, das kommt in dieser 72-minütigen Doku auch vor, eher durch ein bisschen Abwesenheit geglänzt hat und eher durch so Sprüche wie, ha, das ist meine Tochter, seht ihr meine Tochter, sie wird mir eines Tages eine Yacht kaufen. Und das an sich ist interessant, wirklich interessant ist das Ganze, weil es auch eine Anklage gegen die Medien ist, weil die Geschichte, also die Karriere, also die ganze Karriere von Britney Spears wird aufgerollt, es ist, und im Grunde genommen hat es drei Stufen gehabt. Erst war Britney Spears Everybody's Darling, sie war der amerikanische Traum, sie war so wie du sie kennst, jung und unschuldig in Schuluniform. Dann ist sie sogar noch mit Justin Timberlake zusammen. Die beiden sind das Traumpaar überhaupt. Und das Ganze schlägt extrem um in dem Moment, wo die beiden sich trennen und Britney Spears zur Buhfrau wird.
Mhm.
Also wo sie wirklich, also das Narrativ erfunden wird, dass sie die Schulschlampe ist, die den attraktivsten, den beliebtesten Junge der Schule betrogen hat. Und der ganzen Sache hat sich auch Justin Timberlake nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Hat sich also jetzt die Tage erst wahrscheinlich auch durch den Druck, der durch diesen Film entstanden ist, bei ihr und auch bei Janet Jackson entschuldigt. Ja, dann ist.
Wieso Janet Jackson?
Janet Jackson, du erinnerst dich 2004 an die Super Bowl Performance, an das Nipplegate.
Ja, ja.
Und Nipplegate, muss man mal sagen, hat die Karriere von Janet Jackson ziemlich zu Ende gebracht. Und Justin Timberlake hat sich dazu nie richtig verhalten. Aha. Also nicht richtig im Sinne von richtig und falsch, sondern er hat sich dazu nicht verhalten. So, er ist nie in die Bresche da gesprungen. Hm. So, und also da war sie schon mal die Schlampe, wurde von den Medien auseinandergenommen, wurde in Interviews gefragt von Moderatorinnen, du hast etwas getan, das ihm so viel Leid und Schmerz gebracht hat. Was hast du getan? Ja, da war sie 21 Jahre alt, die Paparazzis weichen ihr nicht von der Seite, sie kommt dann immer mit Kevin Federline zusammen. Und als sie dann wirklich einen richtigen Breakdown hat, weil die beiden sich trennen und sie in einem Sorgerechtsstreit um die beiden Kinder befindet, also wirklich etwas, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann, hat sie wirklich wohl einen Tiefpunkt gehabt. In dem Moment haben die Eltern sozusagen einen Antrag gestellt auf Entmündigung, den stattgegeben worden ist und der immer noch anhält. Seit 13 Jahren. Und in diesen 13 Jahren, wo sie entmündigt ist, hat sie 4 Alben rausgebracht, hat 250 Shows in Las Vegas gespielt, war auf Welttournee. Also Dinge, die, sag ich mal, selbst wenn wir gut drauf sind, Bernie, uns ein bisschen für anstrengen müssen. Also sie ist, das mit dem entmündigt, dement wirkt sie nicht.
Was bedeutet denn entmündigt?
Du bist nicht geschäftsfähig.
Genau.
Du darfst keine Verträge unterschreiben. Du könntest keine Wohnung mieten, kein Handy kaufen, keine Tasse Kaffee kaufen. Obwohl sie, da ist immer die Rede von 60 Millionen, wobei sie eigentlich theoretisch sehr viel mehr Geld haben müsste, aber das weiß man alles nicht genau, weil, wie gesagt, der Vater ist der finanzielle Vormund. Sie hat keinen wirklichen Zugriff darauf. Wenn sie das Haus verlässt, muss sie ihn theoretisch fragen. Hm. Sie darf nichts, sie ist halt richtig entmündet. Sie wird behandelt wie ein Mensch, ja, wie ein dementer Mensch zum Beispiel. Es ist, was so ein bisschen Gamechanger war für sie, ist halt schon Instagram, die sozialen Medien, weil sie dadurch ein bisschen wieder die Macht über die Bilder selbst gewonnen hat. Ihre Fans, es gibt einen Hashtag Free Britney, die sie aus dieser Situation befreien wollen. Mhm. Die haben auch einen Podcast. Die erkennen auch Hilferufe in diesen Sachen, die sie auf Insta zum Beispiel postet. Es haben sich sehr viele Prominente mittlerweile angeschlossen, dieser Free Britney-Bewegung. Und vielleicht kommt da irgendwann mal Bewegung rein. Trotzdem ist der Vater nach wie vor, also jetzt erst vor kurzem weiter bestätigt worden, auch als Vormund.
Der kommt da auch nicht zu Wort weit.
Nein, das ist ein bisschen, diese Doku ist interessant. Sie ist mit diesen 72 Minuten fast ein bisschen knapp. Es gibt viel zu erzählen, weil man natürlich auch sehen will, so den Aufstieg von Britney. Das ist schon auch alles interessant. Aber Britney kommt nicht zu Wort und der Vater kommt nicht zu Wort. Wir wissen also auch noch nicht mal genau, was letztendlich wirklich zu der Entscheidung des Richters geführt hat, sie für unmündig zu erklären. Den Eindruck, den ich gekriegt habe beim Gucken, ist, dass im Grunde genommen, dass durch die Medien das Kind so in den Brunnen gefallen war, dass die ist einfach für verrückt erklärt worden. Und der Begriff der Hexenjagd ist durch Donald Trump leider in eine falsche Richtung und überstrapaziert. Ja, aber es ist schon so. Und die Schuld dafür, wie sie ist und was auch der Trennung mit Justin Timberlake ist, wurde immer bei ihr gesucht. Also sie wurde immer angegriffen.
Entschuldigung.
Ja.
Darf sie ihre Kinder auch nicht selbst erziehen?
Nein, sie hat das Sorgerecht verloren. Das Sorgerecht hat Kevin Federline, das Einzige. Hm. Ja, das ist sehr heftig. In einer Nacht, wo sie hingefahren ist zum Haus von Kevin Federline, um die Kinder zu sehen, wo sie zweimal an der Tür abgewiesen hat, sind dann diese Fotos entstanden, die du vielleicht auch, wo du dich erinnerst, da hat sie bereits die Haare abrasiert, was auch sicherlich ein Akt der Selbstbefreiung war, finde ich, man mal machen kann, sich die Haare färben, die Haare abschneiden, weil man dieses Pop-Sternchen-Spiel nicht mehr mitspielen will, weil man auch sich selber zeigen will, okay, ich bin jetzt irgendwie neu. In dieser Nacht hat sie den Paparazzis gesagt, lasst mich in Ruhe. Sie haben sie nicht in Ruhe gelassen, sie haben sie bedrängt ohne Ende. Und irgendwann ist sie, oh Gott, mit einem Regenschirm auf das Auto von dem einen zugegangen, hat da ein paar Kratzer reingemacht. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb sie wirklich in der Öffentlichkeit für verrückt erklärt wurde. Das sehr anschauliche Dokumentation sind zum Beispiel Szenen aus dem amerikanischen Familienduell. Du kennst diese Sendung. Mhm. Okay, was hat Britney Spears verloren? Und dann müssen alle Familienmitglieder sagen, sie hat ihre Haare verloren. Yeah, 100 Punkte. Sie hat ihre Karriere verloren. Ja, sie hat ihren Verstand verloren. Ja. Also die wurde schon wirklich, Cybermobbing auch ein Thema diese Woche. Der wurde wirklich übel mitgespielt.
Ja, weißt du, Rüdiger, du hast mir vor ein paar Jahren mal erzählt, du musstest dein Kind irgendwie in die Kita bringen und er wollte einfach nicht und du hast ihn quasi fast halbnackt
ja.
Und du hast gesagt, wenn mich da jemand gesehen hätte, ja, dann wärst du jetzt wahrscheinlich sorgerecht verloren.
Ja.
Und ich habe dir ein paar Jahre später, habe ich eine ganz ähnliche Erfahrung dann mit meiner Tochter dann gemacht. Und weißt du, ich glaube, wenn man uns,
natürlich,
mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, manchmal so im stillen Moment irgendwie so beobachten würde oder wie wir uns, ich hatte neulich beim Joggen, hatte ich so eine wirklich fast handgreifliche Auseinandersetzung, weil einer, so ein Jogger, nicht ausgewichen ist den Leuten und wir haben Platz gemacht für alle, weil es diese enge Treppe da vorne im Park und der einfach, ja, durchgerauscht ist. Und ich habe gesagt, was haben denn Sie für Manieren? Und der hat seine, und der ist ohne Maske, kam der auf mich zu und hat mich quasi im Abstand von 10 Zentimetern angeschrien. Und natürlich habe ich gesagt, ich hau dich jetzt gleich um. Wenn ich jetzt Britney, ja, Entschuldigung, weißt du, das ist ja auch so, also ich, bin ich nicht stolz drauf, aber.
Ja. Und, nee, ich finde auch die Wortwahl gut, deshalb freue ich mich.
Das war wahrscheinlich nicht die exakte, ach so, Wortwahl. Ich habe gesagt, du haust jetzt besser ab, du Pisser.
Weil sonst aber hauen war schon drin.
Sonst gibt's was, hau ab, ja.
Sonst gibt's was hinter die Löffel.
Ja,
sehr gut.
Nee, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, wenn man das gesehen hätte und man hätte mich eh schon im Verdacht gehabt, so leicht derangiert zu sein, wer weiß, wäre auch entmündigt, ja, worden.
Aber natürlich. Aber ich sagte, wir sind Männer, Bernie. Für uns hätte man eine Entschuldigung gefunden. Und mit, ja, Frauen wird da härter umgegangen.
Ich wollte es gerade sagen. Genau, und dann ist es natürlich so, dass wir Männer, wir dürfen ja mal so ein bisschen oft mal die, wir, ja, dürfen ja aus der Haut fahren, ne, wir Männer. Während Frauen, die aus der Haut fahren, als hysterisch bezeichnet werden.
Genau.
Was man übrigens nicht, tatsächlich jetzt mal ganz ohne Witz, auch nicht mehr sagt deswegen.
Nee, genau.
Okay.
Ja, naja, genau. Und das ganze Thema auch jetzt diese Woche mit der Freundin von Kevin, von Jérôme Boateng, die sie umgebracht hat. Aber das führt jetzt auch so weiter. Aber das dachte ich, das ist gerade ein Thema im Moment auch.
Das ist sehr komplex. Da können wir, ja, da kann man eigentlich nicht nur zwei, ja, Sätze drüber verlieren, weil das verhält sich sehr kompliziert mit dadurch, dass sie ja auch tatsächlich in die andere Beziehung reingefunkt hat. Aber da gab es ja auch schon Probleme. Und Jérôme ist ja auch kein unbeflecktes, belecktes Blatt und sehr komplexes Thema. Don't go there.
Ja.
Bist du bereit für unser Thema der Woche, außerirdisches Leben?
Endlich, dachte schon, du würdest nie fragen.
Dann kommt das.
Mensch, haben wir das jetzt im neuen Brennerpass? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Das haben wir uns damit, von dem Satz haben wir uns verabschiedet mit dem Downbreak. Aber der passt eigentlich auch sehr gut immer für unser Thema.
Okay.
Gut, entschuldige.
Gut.
Ja.
Dann machen wir es nochmal.
Gut.
One for the road. Rüdiger, jetzt zu unserem Thema der Woche, außerirdisches Leben.
Bernie, ich habe schon gedacht, du würdest nie fragen.
Okay, der Startpunkt für unser außerirdisches Leben-Special war so ein bisschen der, dass ich diesen mit Begeisterung wirklich diesen Spiegelartikel gelesen habe von und den Schwarzen Peter, ob man es jetzt noch sagt oder nicht Schwarzer Peter, den schiebe ich jetzt dir zu, von dem, ich sag mal, unbekannten Flugobjekt mit dem Namen
Oumuamua.
Oumuamua, ja. Davon handelt der Artikel nämlich. Nämlich, wir machen mal kurz einen Recap. Oumuamua Recap, okay?
Okay, go for it.
2017 kommt aus dem System Vega irgendwas reingerauscht in unser Universum, an der Sonne vorbei und so Teleskope nehmen es wahr. Unter anderem die großen Weltraumteleskope auf Hawaii, die Oumuamua heißen, was übersetzt Scout oder Kundschafter heißt, und stellen fest, was ist denn das? Das ist ein komisches Ding. Das bewegt sich außerhalb der Kraft. Also es bewegt sich mit anderer oder größerer Geschwindigkeit als die es hätte, wenn es nur von der Sonnenumlaufbahn angezogen wird oder sonst irgendeinen anderen x-beliebigen vorhandenen Umlaufbahn in unserer.
Genau, es ist
Sternsystem.
Teilweise erklärbar, aber nicht vollständig.
Genau, und es blinkt und es ist aber zu klein, um es wirklich zu erkennen, also was es wirklich ist. Also man kann nur sehen, dass die Form länglich ist eigentlich. Ja.
Und man hat es auch erst relativ spät entdeckt. Man hat es sozusagen schon entdeckt, als es vor der Sonne war und schon wieder sozusagen dabei war, aus unserem Sonnensystem abzuhauen.
Ja, auf dem Weg nach draußen. Jetzt haben Wissenschaftler gesagt, okay, wir können es uns nicht erklären, aber Objekte, die Geschwindigkeit ändern, dann gibt es das sonst nur bei Kometen. Weil, weißt du auch warum?
Ja, weil Kometen sind meistens von Eis umgeben.
Richtig.
Und je näher es an der Sonne rankommt, dann fängt das natürlich, wird es heiß, fängt an zu dampfen. So hätte man es erklären können. Das Problem ist nur, das Dampfen sieht man, und zwar als Kometenschweif.
Ganz genau.
Und bei Oumuamua hat man nichts gesehen.
Hm. Ja. Jetzt hat sich damals schon der Vorsitzende des Fachbereichs Astronomie in Harvard, ein gewisser Avi Loeb, ein umgänglicher Mensch eigentlich, ist so mein Eindruck.
Sehr sympathische Stimme.
Ja, damit beschäftigt und hat sich jetzt da durchgewühlt durch die ganzen Arbeiten und sich auch eine Meinung gebildet über die letzten Jahre hinweg und jetzt ein Buch rausgebracht, was Extraterrestrial, also außerirdisch heißt. Und in diesem Buch sagt er, so, dann nennen wir das Kind doch mal beim Namen.
Das war von einem Alien.
Also wer bei dir alles diesen Akzent hat, Bernie May.
Ja, mein Name ist
Abi. Warum redet er jetzt wie der Herr Goldgräber?
Ja, weil ich bin, mein Name ist Karl-Heinz Wildmoser und ich bin, kriege eine Unkosten, wie sagt man, Aufwandsentschädigung von Bernie Meyer, dass ich heute die Rolle vom Avi Loeb übernehme hier in dem Podcast.
Schon klingt Avi Loeb wie der letzte Fußballtrainer.
Und gar nicht mehr so sympathisch.
Gar nicht. Und auch nicht mehr so nach Spezialist und Harvard.
Jetzt lass ihn mal ausreden.
Ja gut, hast recht. Entschuldige bitte.
Also nachher, wenn man denkt, ich muss das Kind einfach mal beim Namen nennen, weil der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und bevor er bricht, schreibe ich ein Buch drüber. Und da habe ich gesagt, das ist einfach kein Komet gewesen, sondern ein Alien-Raumschiff praktisch.
Ja, und zwar eine ganz spezielle Form, ne?
Ja, wie mein Zigarren, die ich über Rauch.
Ja,
oder geraucht hab, bevor ich gestorben bin.
Oder Zigarren, oder, was sagt Avi Loeb?
Ja, so ein Segel.
Ein Segel.
Sonnensegel.
Ja, ein Sonnensegel. Weil nur ein Millimeter dünn, riesengroß, weil nur ein Segel mit, also durch die Bewegung, die entstehen würde, wenn es ein Segel wäre, wäre sozusagen ein Weg zu erklären, das Bewegungsmuster von Oumuamua zu erklären.
Ja, das hat der Werner Lorand übrigens auch gesagt.
Ja, den hat aber niemand so ernst genommen. Der hat es auch nicht so schön formuliert.
Ja, das ist ein verkanntes Genie immer schon gewesen.
Ja,
ja gut. Danke, Herr Wildmoser.
Ja.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Avi Loeb denkt,
ja,
dass das Ding tatsächlich so dünn ist.
Ja.
Aber woraus bezieht er? Es gab ja keine.
Durch das Bewegungsmuster. Dass es ein Segel ist, wäre eine Möglichkeit zu erklären, warum das Ding sich so bewegt, wie es sich bewegt.
Okay.
Dass sozusagen noch eine Segelkraft, wie immer du das nennen willst, also dass sie sozusagen noch Anschwung kriegt, Bewegung kriegt durch Sonnenstrahlen, die durch dieses Segel aufgefangen wird.
Okay. Und ein Segel kann natürlich das Relikt eines Raumschiffs sein, ne?
Zum Beispiel. Oder das ist ein Nurflügler. Also ich.
Wohingegen das Raumschiff selbst, was ja auch eine Theorie war, über einen eigenen Antrieb verfügt, was ja auch erklären könnte, warum sich so schön elegant an der Sonne vorbei gewitscht ist.
Naja.
Okay. Bist du beim Segel oder bist du beim Raumschiff oder bist du beim Kometen?
Ach, also da habe ich mir jetzt auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Grundsätzlich, ich finde, man hat ja diese Animation oder dieses Bild gesehen, wie diese Zigarre aussähe. Und schon dieses Aussehen dieser Zigarre hat so eine leichte Beunruhigung in mir hervorgerufen. Wie wenn du das erste Mal das Alien-Ei siehst, wo du denkst, was ist denn das eigentlich? Es macht komische Sachen. Also, ob jetzt Segel oder nicht. Was wirklich interessant ist, finde ich auch die Tatsache, dass egal was es ist und egal, also wenn es wirklich extra, also wirklich von Außerirdischen gebaut wurde oder benutzt wurde oder, also sag ich mal, gebaut wurde, ist es verdammt weit weg von zu Hause. Und wenn es sich mit nach unseren physikalischen Maßstäben bekannten Geschwindigkeiten bewegt, wird es ewig brauchen, wieder zu seiner Heimat zurückzukommen. Sprich, selbst wenn es von Alien losgeschickt ist, kann es sein, dass an dem Moment, wo es wieder zurück in seiner Heimat ist, diese Zivilisation überhaupt nicht mehr existiert. Das ist sogar das Allerwahrscheinlichste.
Ja, und da macht er ein gutes Fass auf, nämlich sagt er zum Beispiel, dass in dem Moment, wo eine Zivilisation interstellare Kommunikation oder auch Reisen betreibt, sie sowieso eigentlich kurz vor der Auslöschung schon steht, weil gemessen auf die Gesamtexistenzzeit bis so, wenn man es jetzt mal an der Erde misst, wir sind ja erst seit einem kleinen Weilchen hier. Und wenn man davon ausgeht, dass wir in 5000 Jahren wieder ausgelöscht haben oder so, dann waren wir wirklich nur auf eine.
Oder in 200, ja.
Ja, ich bleib mal optimistisch. Okay. Aber eine sehr kurze Stippvisite hier, ne?
Auf jeden Fall.
Und wenn man in der Zeit dann noch in den letzten 2000 Jahren dann nochmal so ein bisschen Raumschiffe durch die Gegend geschickt hätten, dann ist jeder, der diese Raumschiffe irgendwo anders sieht, vielleicht in einem anderen Sternsystem, da sind wir schon seit Milliarden Jahren ausgestorben.
Na klar, wahrscheinlich. Und die Menschheit hat ja schon Sonden losgeschickt.
Ja.
Die sind ja auch schon unterwegs und die sind jetzt irgendwann, geht denen das Benzin aus oder der Strom oder was auch immer, ja, das Benzin. Und die fliegen ja tot durch die Gegend. Vielleicht findet die ja auch eines Tages mal jemand.
Genau, und dann sagt Avi Loeb, der wirklich auch, ich habe in sein Buch reingelesen, kein Aufschneider zu sein scheint, sagt er wirklich, okay, anhand dieser Argumentation kann man doch schon ganz leicht sehen, also warum soll es, wenn wir das machen, also was spricht dagegen, dass andere Völker auch irgendwie Sachen durch die Gegend schicken und es irgendwann mal auch hier eintrudelt?
Absolut. Also was ich wirklich irre fand, und das ist eine Einsicht, die es, glaube ich, noch nicht so lange gibt, es gibt irrsinnig viel Planeten in unserer, sage ich mal.
In der Milchstraße, ja.
Ja, in unserer Milchstraße.
Ein Viertel aller Sterne, so ist es, ein Viertel aller Sterne, also Sonnen, hat planetare Begleiter,
ja,
auf denen theoretisch Leben wie auf der Erde möglich wäre.
Das ist doch ein Ding.
Oder Leben zumindest.
Das ist doch ein Ding. Also
das ist doch ein Riesending.
Ich bin in dem Bewusstsein groß geworden, dass die Faktoren sozusagen, die also unser Leben, so wie es hier ist, oder überhaupt Leben möglich waren, so auf so unfassbaren Zufällen basiert.
Genau. Und in unserer Galaxie schon gar nicht.
Ja, schon mal gar nicht. Und das ist plötzlich, ich glaube, das war die Zahl von 50 Milliarden.
Ja.
Vielleicht war das aber auch die Summe, die Elon Musk in Bitcoins investiert hat.
Das ist gut
möglich. Nee, ich glaube, es waren 50 Milliarden Planeten.
Aber interessant ist doch trotzdem, dass, ob Avi Loeb jetzt recht hat oder nicht, dass aber trotzdem ihm so unverhohlene Skepsis bis auch Ablehnung entgegenschlägt, ist schon interessant, weil angenommen, er wäre derjenige, wir werden es vielleicht nie erfahren zu unseren Lebzeiten, er wäre der Erste, der wirklich gesagt, der das richtig gesagt hätte, also quasi der Pionier oder der es mal ausgesprochen hat, so wie es ist, nämlich, oh gut, guck mal, das war ein Alien-Teil. Oder anders formuliert, jetzt käme der Nächste. Es wird immer wieder dieselbe Art von Skepsis begegnen.
Mhm.
Zum Beispiel dieser Spiegel-Podcast, den ich dir geschickt habe.
Ah, der ist toll auch.
Der ist toll, aber da sagt die Moderatorin, aha, und dann geht der Herr Loeb also davon aus, quasi von sich selbst, so ist es dann wohl auch bei den Außerirdischen. Ne? Da spricht so viel Skepsis und auch ein bisschen Häme mit, wo man denkt so, warum? Also warum?
Ja, also, naja, sagt's ja auch.
Das, nein,
auch
das find ich finde ich find das kleingeistig. Ich finde uns, uns Menschen da sehr kleingeistig.
Ich glaube, du möchtest ähnlich wie bei Justin League da an die 4,5 Sterne glauben.
Das war Avengers Age of Ultron.
Okay, Age of Ultron.
I beg natürlich to differ.
Ja, ja, okay. Weil halt relativ viel halt auf Annahmen da beruht. Aber, also ich finde es, also wenn du mit dem Buch durch bist, ich würde da gerne mal reingucken. Mich interessiert es auch sehr.
Ich habe es noch nicht gekauft, ich muss erst noch eins über den Mond
lesen. Ach so, du hast bis jetzt nur Amazon Blick ins Buch gemacht.
Ja, genau. Und noch andere Rezensionen gelesen.
Verstehe.
Gerade lese ich ein Buch über den
Mond. Ich habe mich gewundert, weil du gestern erst geschrieben hast, dass du das Buch besorgst. Dachte ich, ach Simon, der Bernie ist schon da.
Ja, das werde ich auch.
Gut.
Aber pass auf, ich mache dir jetzt eine stichhaltige Argumentation, warum es außerirdisches Leben gibt.
Bernie.
Pass auf. Wenn du was hörst aus irgendeinem Verein von Schalke oder Bayern oder so, du hörst irgendwie, du hörst so Sachen wie, der Pep hat sich mit dem, mit Rummenigge gestritten oder irgend sowas. Und du weißt es nicht, Gerüchte, und alle sagen, nee, ist schon in Ordnung. Aber du hörst immer wieder Gerüchte oder so. Und dann Jahre später schreibt jemand eine Biografie und dann kommt raus, dass es genauso war. Es war doch eigentlich immer genauso, oder?
Ja, ja.
Die Gerüchte kommen doch nie. Es gibt doch in Fußballgerüchten oder auch zum Beispiel bei Hollywood, es gibt doch eigentlich kaum was.
Na, man muss unterscheiden, ob es in der Bunten drin war oder in der Gala.
Ja.
Bunte ist es manchmal falsch, Gala bestimmt öfter.
Nein, aber ich meine, wenn es die Mehrzahl der Medien solche Gerüchte berichtet, dann ist doch meistens was dran.
Du meinst, wo Rauch ist, auch Feuer?
Genau, und genauso ist es mit Außerirdischen. Nein, es ist doch einfach nur, ich mache mich oft darüber lustig, dass wir Menschen oft nur nach unserem Bauchgefühl entscheiden.
Mhm.
Und das kann man jetzt in zweierlei Richtungen auslegen. Nämlich den Leuten, die dieses Bauchgefühl sagt, nee, ich will da keine Außerirdische, das Leben ist komplex genug, ist alles Kokolores. Bauchgefühl anderer Leute sagt, wir sind nicht alleine. Auf welches Bauchgefühl hört man jetzt?
Naja.
Wissenschaftlich kann man es beweisen, kann man es nicht. Also versucht man halt so halbwegs logisch zu denken und einer gewissen Logik nach. Dann, wenn man der Logik folgt, ist man bei einer Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Mhm.
Und die gibt dir aber eben vor, dass es, wie wir ja gerade schon tatsächlich, wir haben es ja nicht erfunden, sondern wir zitieren es ja auch noch, dass es jede Menge planetoide Objekte gibt, wo Leben möglich ist. Und die Logik sagt dann nämlich, dass es durchaus wahrscheinlich ist, dass sich da mal irgend so ein Teilchen zu uns her verirrt.
Naja, Ja. Jetzt müssen wir nur drauf hoffen.
Und dann möchte ich auch nur, das, dass man dem Avi Loeb nicht so an den Karren fährt, wenn er mal so ein bisschen, wenn er ein bisschen freigeistig sein.
Finde ich auch.
Er appelliert ja auch in seinem Buch, habe ich gelesen, einfach auch an eine gewisse Denkfreiheit.
Ja.
Ja.
Nein, das finde ich ja, ich bin total Team Loeb. Und nicht erst seitdem du Jogi Löw, auch immer als Jogi Löw ausgesprochen hast. Ja. Ich bin da völlig auf deiner Seite. Aber ich glaube, also, er ist Harvard-Professor, he can take it. Also ich glaube, dass ihm ein bisschen was entgegenschlägt. Das ging schon seinen berühmtesten Vorgängern so. Das von Galilei über Kopernikus, die haben alle ein bisschen.
Ja, also meine Vision vom Fußball, die ich unter Werner Lorand entworfen haben, da gab es eine lange Skepsis.
Ja.
Und dann sind wir aufgestiegen in die erste Liga und dann, ja. Und dann war es bewiesen.
So geht das, Herr Wildmoser. Sie haben vollkommen recht. Okay. Na gut, was denkst du? Freust du dich auf die Außerirdischen?
Ja, ich weiß nicht, ob die Außerirdischen mit uns zu viel anfangen könnten. Freut euch mich nicht drauf.
Weißt du, woran ich immer denken muss? Das hast du mir mal erzählt. Ich habe selber nie gesehen. Louis C.K. muss ein Bit haben in seinem Stand-up, wo es genau darum geht, ob er möchte, dass oder Außerirdische kommen auf die Erde. Und wo er zu dem Schluss kommt, irgendwie, es gibt, wenn ich uns Menschheit hier so angucke, es gibt eigentlich, there's no way, dass das irgendwie hier gut ausgeht. Also, wir Menschen sind so scheiße, wie wir mit Krisen umgehen. Und irgendwie, das ist sowieso etwas. Als ich über dieses außerirdische Thema nachgedacht habe, ist eines meiner, ich denke eigentlich auch so, mein liebstes Narrativ in allen diesen außerirdischen Büchern, Filmen ist dieses, für Außerirdische musst du bereit sein. Du musst bereit sein. Und nicht umsonst ist so viele gute, sag ich mal, also ein bisschen tiefer gehende Filme, wo es um Alien geht es immer um eine Reise nach innen. Also muss der Mensch sich mal kurz mit sich selber auseinandersetzen. Und es ist selbst bei Star Trek der erste Kontakt. In dem Fall geht es um was Technisches. So, wann die Außerirdischen stellen fest, okay, sieh an, die Erde hat es geschafft, man sieht den ersten Warp-Antrieb. Es ist was Technisches. Trotzdem, man muss bereit sein, dass die Außerirdischen sich zeigen. Das ist ein Gedanke, mit dem ich viel anfangen kann.
Zu dem Gedanken passt sehr gut, aber auch zu Oumuamua passt einfach wunderbar der Film 2001 A Space Odyssey, Stanley Kubricks 1968 Science-Fiction-Meisterwerk, der vielleicht berühmteste Science-Fiction-Film der Geschichte nach Star Wars, mit Star Wars, wer weiß. Und wir haben ihn geguckt.
Ja.
Und ich habe festgestellt, als ich ihn ausgeliehen habe bei Amazon, ging ich auf Starten, der Button war aber Fortsetzen und plötzlich war ich mitten im Ende des Films. Das heißt, ich muss ihn offensichtlich schon mal ausgeliehen haben und vermutlich dabei eingeschlafen. Also die Leihdauer ist ausgelaufen. Trotzdem konnte ich mich aber an diesen Film nicht erinnern, außer den Anfang. Ich erinnere mich immer nur an diesen. Und ich
an die Affen?
Ich habe ihn sicher auch schon mehrmals gesehen, ja?
Ja.
Die Affen. Ich kann mich nur an die Affen erinnern.
Okay.
Du hast ihn auch noch nie gesehen?
Doch, ich habe ihn schon gesehen. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Und ich habe auch gesagt, dass ich mich nicht an viel erinnern konnte. Und als wir wieder gesprochen haben, was wir diese Woche für ein Thema haben, waren wir erst beim Mond und Mondlandung. Und dann kamst du auf 2001, den Film. Und da hatten wir schon drüber gesprochen, dass wir über Außerirdische reden wollen. Und ich dachte wirklich, obwohl ich den Film schon gesehen habe, hä? Aber da geht's doch überhaupt nicht um Außerirdische. Weil ich wirklich nur noch dieses Motiv im Kopf hatte, des dritten Teils des Films im Grunde genommen. Die Mannschaft gefangen in ihrem Raumschiff im Kampf gegen den eigenen Bordcomputer. Weil der so unglaublich präsent ist und auch das eine wahnsinnig gute, also ein wahnsinnig guter Handlungsstrang ist. Nee, aber geht, das Außerirdische hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Aber vielleicht willst du es mal kurz zusammenfassen.
Ja, es geht im Prinzip um dasselbe wie bei Oumuamua, nämlich es wird ein außerirdisches Objekt gefunden. Also das ist die Handlung im Präsens quasi. Mhm. Eine Stele, eine außerirdische Stele auf dem Mond.
Ein Monolith.
Ja, ein Monolith. Die Präambel des Films ist ungefähr 430 Minuten Szenen in der Steinzeit, wo Affen ebenfalls einen Monolithen finden und daraufhin inspiriert davon einfach mal den Prügel erfinden.
Ja. Wie hat dir das gefallen, Bernie?
Das hat mir nie gefallen.
Das
weder damals noch jetzt.
Die Affen überzeugen mich auch nicht so richtig. Ich finde die Kopfbewegung zu schnell. Ich sitze auch da und kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass da ein paar Schauspieler in Affenkostümen ein paar Tage gedreht haben. Es wurde übrigens als allerletztes gedreht in dem Film. Und dass die gedacht haben, Freunde, was machen wir hier? Was ist denn das? Was ist denn das für ein...
Aber lass mich doch kurz die Handlung zu
Entschuldige bitte, ja.
Dann gehen wir in die einzelnen
Teile. Du hast recht.
Genau. Damit fängt es an. Dann der zweite Teil, da fährt eigentlich jemand sehr lange Zeit mit einem Shuttle zum Mond und festzustellen, dass da auch eine Stele gefunden wurde, also ein Monolith gefunden wurde. Dann der dritte Teil des Films handelt davon, dass eine Jupiter-Expedition, weil es stellt sich nämlich raus, dass diese Monolith am Mond Signale zum Jupiter sendet, eine Jupiter-Expedition gestartet wurde. Und da sind zwei Astronauten, der Rest liegt im Tiefschlaf, die sich mit einem Bordcomputer namens HAL 9000 kabbeln. Und letztlich im Kampf Mensch gegen Maschine gewinnt Mensch. Und am Ende löst sich der Film in eine Psychedelic-Vision auf. Es wird wieder ein Monolith gefunden, der diesmal im All schwebt oder eine Platte eher.
Ja, freischwebend.
Ja, genau. Ja. Und der läutet eine Psychedelic-Vision ein, die damit endet, dass ein Kind, ein Riesenkind.
Ein Baby, ein
Baby, ein Star-Baby, Star-Baby, Star-Child, die Erde anglotzt.
Naja, und zwischendurch ist er auf diesem Trip mal in so einer Art, in so einem barocken Schloss ist er, ne?
Mit beleuchtetem Fußboden.
Ja, das hatte sehr was vom Dreamatorium aus Community, finde ich.
Ich dachte, gut, aber lassen wir doch kurz von vorne.
Ja.
Erst fängt der Film ja an mit 3-minütigen Schwarzbild und Musik und dann kommt dieses das Logo des Films, ne?
Mhm.
Und das ist eigentlich wunderschön, finde ich. Gerade auch nochmal in HD auf dem Fernseher, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Vielleicht vorneweg, mein Sohn hat teilweise beim Ende zugeschaut und hat gesagt, was ist das? Habe ich gesagt, Science-Fiction-Film. Und der war dann so, Und dann habe ich gesagt, weißt du, der Film ist eigentlich eher wie so ein, Kunstwerk, den könnte man ins Museum stehen und stellen und stundenlang zuschauen und so. Und dann hat er so gesagt, okay, verstehe ich. Und unter der Präambel war es ihm klar.
Mhm.
Dann konnte er auch weitergucken. Vorher hat er sich, glaube ich, anderes.
Und ist er wirklich erst beim Trip eingestiegen oder auf der Jupiter-Mission?
Nee, als der Pilot da auf sein altes Ich gesehen hat.
Ah.
Ja, genau. Die Musiksequenz am Anfang stammt aus dem Gheorghe Ligeti-Stück Atmospheres. Das wollte ich nur sagen, weil es eigentlich sehr, sehr schöne Musik ist.
Mhm.
Genau. Wusstest du eigentlich, dass auch Erdogan neulich diesen Promo-Gag mit dem Monolithen gemacht hat?
Nein.
Der will doch jetzt eine Sonde zum Mond schicken in 2023. Und da hat er jetzt als Werbegag schon irgendwie so einen Monolith aufgestellt, der dann wieder geheimnisvoll verschwand. Das war so sein Marketing.
Das ist mit Abstand das Lustigste und Sympathischste, was ich je von Erdogan gehört habe. Ich bin jetzt auch Team Erdogan.
Okay.
It's a game changer.
Ja, dann gibt es eben diese sehr tapirfeindliche Szene, finde ich.
Ich mag Tapir, sind so nette Tiere.
Ja, wirklich. Man kann diesen Anfang schon alleine deswegen nicht mögen, finde ich.
Ja. Ja, man wundert sich schon am Anfang, dass Tapir und Menschenaffe so friedlich in Koexistenz darum hockt.
Hm. Und dann kriegen die Affen ja diesen galaktischen Sponsor, ne?
Ja.
Also quasi den.
Ja, oder Homeschooling.
Ja. Oder so.
Ja.
Oder sind quasi dann plötzlich das Real Madrid unserer Spezies und dominieren alles, gewinnen alles, ne?
Gewinnen alles.
Jahre hinweg.
Ja, das ist wie die Ronaldo-Büste, ist dieser Monolith. Nee, jetzt reicht's.
Ja. Und dann kommt eigentlich ein sehr schöner Teil, ein sehr überbemühter Teil, ist dann der, wo der Knochen in die Luft fliegt und wandelt sich dann um in eine Sonde, quasi so ein harter Schnitt. Das ist einer der meistzitiertesten Schnitte der Filmgeschichte, habe ich gehört. Du weißt, was ich meine?
Ja, ja.
Das soll aber, habe ich nachgelesen, das soll eigentlich eine Waffe sein, eine nukleare Waffe.
Mhm.
Wurde so designt. Wird nicht gesagt im Film, aber der Knochen ist quasi, wandelt sich doch dann in so eine Sonde. Und die
also
Sonde
eine Art SDI-Raketenabschussbasis.
Genau. Mhm. Und in dem Roman ist eigentlich auch vorgesehen, dazu komme ich gleich, dass die Erde von nuklearen Waffen, also quasi so im Orbit, so umzingelt wird. Das Starchild später zerstört die aber. Ja. So ist es in Arthur Clarks Novelle oder Roman, die er parallel zu dem Film geschrieben hat, eigentlich vorgesehen gewesen. Gut, dann kommt der Donauwalzer, ne? The Blue Danube von Strauss.
Mhm.
Und man sieht eigentlich, die Geräte tanzen, ne? Mein Herz tanzt. Also das Herz der Technik tanzt.
Ja, ist also irre. Also
eine sehr schöne Szene, eine sehr innovative Szene.
Ja, und sehr überzeugend. Also sehr im Sinne von, einmal, weil man natürlich sehr viele Sachen sieht, die es jetzt einfach mal gibt, obwohl das 1968 gedreht wird. Auch später in der Jupiter-Mission, die haben iPads, die Hauptfigur.
Die skypen.
Die skypt. Lustigerweise steht auch überall, es hat nicht ganz geklappt, bis vor ein paar Jahren wäre es vielleicht gut gegangen. Wir sehen überall amerikanische Firmenlogo, was ist der Plural? Also Pan Am auf dem Zubringerflug oder IBM. Hm. Wobei HAL, glaube ich, auch sagen immer so spitzfindige Leute, HAL ist natürlich auch mal ein Buchstabe weiter als I, B und M. Den Saab 9000 habe ich auch drin entdeckt, aber das führt wahrscheinlich auch zu weit. Aber es ist extrem innovativ. Technologie steht im. Die Technologie ist wirklich spannender zu gucken als das relativ Banale, was die Menschen da untereinander reden.
Ja, aber das, glaube ich, soll auch so sein.
Und das soll auch so sein, ja.
Interessant ist doch auch, dass. Na, pass auf, eine Anekdote noch. Der Donauwalzer, der wurde auch immer beim Elite-Landecomputer abgespielt.
Hm.
Du weißt, eines der Computerspiel-Diskussionen.
Ja, wirklich? Ja. Ach Gott, Elite.
Genau, also das sind auch Designwunder im Filmischen, aber auch quasi in Filmkontext irgendwie. Ja. Dann diese Männer an Bord der Jupiter-Mission sind ein bisschen gesichtslos, ne? Kann man das sagen? Sind auch nur Männer?
Na, da gilt ja auch Ähnliches. Also die Technologie ist sehr... Technologie steht im Vordergrund. Ja. Es ist wirklich ziemlich irre, die verstecken sich irgendwann vor dem Supercomputer, weil sie unter sich reden wollen.
Ja.
Und das ist der erste so richtige Dialog da.
Ja. Der HAL ist auch der mit dem meisten Profil, kann man sagen, ne?
Ja, also der HAL ist auch, die Stimme ist wahnsinnig gut besetzt.
Ja. Hast du übrigens, HAL singt ja irgendwann, bevor er abgestaltet wird, singt ja irgend so ein Kinderlied. Das ist irgendwie, oh Daisy, Daisy, ja, give me your answer, du. Hast du auf Deutsch gesehen?
Nee, auf Englisch.
Auf Deutsch singt er Hänschen klein.
Ah.
Und ich sagte, Rüdiger, das ist the stuff of nightmares.
Ah.
Ich möchte nie wieder Hänschen klein singen hören.
Hm.
Das, okay. Das ist absolut albtrauminduzierend. Okay. Keine Siri, ein Mann, ne?
Stimmt.
Ja. Komisch, Dr. Seltsam vorher von Kubrick war ja ein relativ aufgeregter Film. Also davor, glaube ich, war Lolita, da war auch viel los. Danach hat er Clockwork Orange gedreht, auch ganz flotte Sachen. Der ist schon sehr tranquil, der Film, ne?
Mhm.
Der ist auch rangegangen mit dem Vorsatz, er möchte, glaube ich, hier so ein visuelles Meisterwerk auch machen.
Naja, er möchte das Unterbewusstsein ansprechen.
Ja. Und komisch, dass so ein eigentlich ein sehr sperriger Film, trotzdem der erfolgreichste Film des Jahres 1968 mit Abstand.
Na, weil ihm das verrückterweise, finde ich, mit dem Unterbewusstsein sogar ein bisschen gelingt. Und ich glaube, ich habe den Film ja früher schon mal gesehen, da war ich, weil ich dachte, den muss man gesehen haben, ich habe den noch in meinem Elternhaus geguckt, ich muss 19 oder 20 gewesen sein. Da fand ich ihn irgendwie ganz gut, aber relativ belanglos und habe viel vergessen.
Mhm.
Und diesmal hat er mich mehr erwischt, muss ich sagen.
Mhm.
So, also, wobei der Teil, der am offensichtlichsten anders aufs Unterbewusstsein zielt, der vierte Teil, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo er sozusagen dann am Jupiter ankommt und auf diesen Monolithen trifft und auf diesen Trip geht, der ist mir dann wiederum so ein bisschen gerade am Anfang so psychedelisch beliebig auch.
Der ist mir ein bisschen zu 60s.
Ja.
Das ist so wie man es erwarten würde auch ein bisschen, ne?
Ein bisschen, genau. Also ja. Da wird an psychedelischen, er hätte auch eine Lavalampe zeigen können,
ja.
Wenn man ihm jetzt böse will.
Die Effekte sind, glaube ich, für die damalige Zeit schon super, aber ich habe das gesehen und gedacht, vielleicht macht er sich auch jetzt 10 Minuten Spaß mit uns.
Ein bisschen, ne? Bis er dann in diesem barocken Raum ist, das ist dann schon wieder sehr, sehr
abgefahren. Da hört er Spaß auf, ja. Ja. Das ist ein wunderbar eingerichteter Raum, der ist also wirklich, das ist museumsreif tatsächlich. Ja. Und er begegnet sich immer wieder selbst. Er altert und stirbt und wird neu geboren als Kind, als Starchild. Mhm. Und das ist eigentlich die ganze Handlung. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, war ja immer und wird immer lauten, wie interpretiert man diesen Film? Kubrick hat selber gesagt, darf ich mal kurz Karl-Heinz Wildmutter als Stanley Kubrick auf die Bühne bitten?
Bitte.
Also ich habe euch gesagt, ihr könnt den Film interpretieren, wie ihr lustig seid.
Ja. Naja.
Stanley Kubrick, everybody.
Ja, danke. Ja.
Wenn man das Buch von Arthur C. Clarke liest, ist es ein bisschen deutlicher. Ich glaube, da ist es tatsächlich so gedacht, dass diese Monolithe tatsächlich immer außerirdischen Ursprungs sind und eine Art Homeschooling sind, tatsächlich, wie du so schön sagtest, der Menschheit den nächsten Schritt der Evolution gehen zu lassen.
Naja, es ist so ein bisschen die Frage. Wobei das, also letztes, was ich jetzt sage, näher liegt, weil man das Gefühl hat, dass die Affen zum Beispiel den nächsten Entwicklungssprung machen, nachdem der Monolith jeweils angefasst wurde.
Ja.
Aber sind die Monolithen nur da, die Evolution voranzutreiben oder sie nur zu beobachten? Aber ich glaube, das Vorantreiben ist irgendwie logischer. Auch die Wissenschaftler am Mond fassen den irgendwann an. Und dann fängt er an, die Signale auszusenden. Also man muss schon die berühren. Es ist wie so ein Stolperdraht sozusagen. Beim nächsten Entwicklungsschritt, den die Menschheit macht,
wird die nächste Evolutionsstufe ausgelöst.
Ausgelöst, ja, genau.
Das macht uns aber tatsächlich komischerweise auf der einen Seite zu seltsam passiven Wesen, weil als könnten wir diese Evolutionsstufe nicht erreichen. Mhm. Auf der anderen Seite erfinden wir ja sehr viel in der Zwischenzeit, immer bis der nächste Monolith auftaucht.
Wir haben es ja geschafft, zur Erde, zum Mond zu fliegen, das Ding zu entdecken und auszubuddeln.
Es ist im Prinzip wie eine göttliche Macht, die sagt, das ist eure nächste Aufgabe.
Ne? Ja, ja,
so
genau.
Ein göttliches Adventure.
Ja.
Auf der anderen Seite verwandelt sich ja genau eben jener Mensch, der die nächste oder die letzte Evolutionsstufe vielleicht erreicht hat, in Starchild, also quasi in eine außerirdische Lebensform. Vielleicht ist es auch wieder eine andere Art von Erde am Ende und das Starchild, vielleicht ist die nächste Evolutionsstufe, die Erde auch in die Luft zu sprengen. Vielleicht verwandeln wir uns aber letztlich in die außerirdische Zivilisation, die dann wieder den anderen in die Sprünge hilft oder in die Schuhe, weißt du?
Ja.
I don't know, man.
I don't know. Es ist richtig viel drin. Und das ist auch nochmal, was fand ich auch ganz interessant über den Film, dass es ist für jeden was dabei. Du kannst den Film durchaus auch religiös interpretieren und bekommst keine Schwierigkeiten, aber auch das Wissenschaftliche. So, also es.
Ja, du wirst nicht enttäuscht, wenn du ein gläubiger Mensch bist.
Es ist zu Recht irgendwie, es wird zu Recht als Meisterwerk bezeichnet. Das ist schon wirklich ein irres Ding.
Hm. Und trotzdem muss ich sagen, ließ er mich an mancher Stelle auch irgendwie kalt. Und ich weiß gar nicht, ob das nicht auch intendiert ist.
Mhm.
Also in meine Top 5 Alien-Filme schafft das nicht.
Bei mir auch nicht.
Okay.
Aber auch eher, weil ich denke, der spielt in einer anderen Liga. Und er ist einfach auch Wegbereiter. Es ist der erste Film, der so, naja, der das so richtig ernst genommen hat, das ganze Science-Fiction-Genre. Mhm. Wobei die Raumschiffe, also das Jupiter-Raumschiff, das könnte sofort bei Star Wars um die Ecke fliegen, oder?
Es sieht super aus.
Super Star Wars, ich sehe das aus.
Design.
Ja,
ja, irre. Ganz herrlich. Also lustigerweise, all diese technologischen Errungenschaften, die in dem Film quasi angepriesen werden oder durch die Ästhetik des Films auch gelobt werden irgendwie, was wir alles geschafft haben, ist der Film selbst Teil davon.
Ja.
So einen Film hergestellt zu haben, ohne dass es die Technologie eigentlich dazu schon gibt, aber die so abzubilden, 68, ist ja an sich schon eine riesen Innovation.
Da fragt man sich echt, welche Monolith die im Writers Room hatten.
Ja gut, Stanley Kubrick hat ja auch die Mondlandung inszeniert.
Ach ja, richtig.
Das weißt du
ja
auch.
Ja.
Vielleicht nochmal ihn selbst dazu, kurz nochmal ein Statement.
Ja, wie war das, als Sie die Mondlandung inszeniert haben?
Ja, das war schwierig, weil wir haben damals relativ wenig Zeit gehabt und es musste schnell gehen und es war Live-Fernsehen. Und ich habe natürlich auch Werner Lorand angerufen und habe gesagt, Werner, ich brauche die nochmal schnell.
Ja,
jetzt wissen wir es. Werner Lorand war an der Mondlandung beteiligt.
Ja. Ja. Ich habe schon immer gedacht. Bernie, wir müssen mal schnell unsere Lieblings-Star Wars-Filme. unsere Lieblings-
Lukas-Versprechen-Filme. Pass auf. Ich habe natürlich 10 Honorable Mentions.
Ja, ich auch.
Okay, dann fang du an.
Honorable Mentions, Filme mit Außerirdischen. Natürlich ganz vorneweg Schweine im Weltall und der kleine Prinz. Ganz großartig finde ich aber auch wirklich, und ich weiß gar nicht, warum ich es nur in den Honorable Mentions drin habe. Vielleicht, weil es mir zu spät angefallen ist. Lilo und Stitch.
Guter Pick.
Galaxy Quest, Star Trek, der erste Kontakt und Bernie Fargo, die zweite Staffel.
Wunderbar, Rüdiger. Innovativ, toll, kurzweilig, schön, ganz toll. Beste Honorable Mentions der Brennerpass-Geschichte.
Naja.
First Contact habe ich auch drin.
Ja.
Jetzt pass auf, ich komme. Annihilation.
Ja.
Hast du, glaube ich, nicht gesehen.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ist aber glaube ich, ein Netflix-Film, gibt es immer noch auf Netflix. Ist quasi so die Nachhaltigkeits-Außerirdischen, um die geht's da.
Okay.
Ist von Alex Garland.
Ja.
Von dem ich auch dieses wunderbare Devs so gelobt habe zuletzt. Genau. Kann ich nur empfehlen.
Super.
Okay,
weiter. Also wir müssen schnell machen, weil ich muss leider um 3 in der Distel sein.
Ja, okay, gut. Ja. Unbedingt The End of Evangelion, weil als Serie durfte ich nicht nehmen. Und von Evangelion, Neon Genesis Evangelion, gibt es auch einen Film, The End of Evangelion.
Ja.
Es gibt auch noch 3 andere Filme, aber die zu komplex zu erwähnen. Wall-E.
Ach, natürlich. Mein Gott. Ja.
District 9.
Ja, nie gesehen, aber ja, bestimmt.
Thor Ragnarök spielt auch auf einem anderen Planeten. Wunderbarer Film. Edge of Tomorrow, wir haben ihn neulich gesehen mit Tom Cruise.
Stimmt.
Ja. Der wunderbare, aber so unglaublich traurige Arrival von Denis Villeneuve.
Den habe ich in den Top 5, ja. Mhm.
Event Horizon, weil es einfach...
Oh.
Ist ein bisschen trashig, aber es...
Da bin ich mal rausgegangen, glaube ich. Ja, das eine wegen... Oh, Lawrence Fishburne. Ne?
Ja.
Ach, nee.
Planet der Affen.
Ja, sehr gut.
Okay, gut. Jetzt dein Platz 5, Rüdiger.
Mein Platz 5. Unheimliche Begegnungen der dritten Art.
Mhm. Close Encounters of the Third Kind.
Yes.
Steven Spielbergs erster Kassenschlager.
Kann man sagen? Ja, ich glaube, ne? Ja, ja, weil der hat Magisches.
Hab ich nie gesehen.
Ach komm, musst du gucken.
Nie gesehen.
Ja. Ach, deshalb hast du auch das nicht vorhin erkannt, als ich gepfiffen habe.
Nein.
Das ist, mit der Melodie nehmen die Aliens Kontakt auf.
Ah, okay.
Was ist dein Platz 5?
Starship Troopers.
Haha, ja, der ist den, ach, den, also das wäre auch noch meine Honorable Mentions. Ja. Da habe ich mir gerade noch eingefallen, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. Aber gut, ja.
Den habe ich vermisst bei dir, ja. Good. Den habe ich gern geguckt als Kind.
Ich auch.
Ja.
Die erste, hat meine Frau auch gestern mal gesagt, die erste Viertelstunde als Kind, sie konnte es nicht fassen. Sie war überzeugt, das ist das Lustigste, was es gibt auf der Welt.
Da wird viel gefurzt in dem Film.
Furchtbar, ja.
Okay,
furchtbar.
Platz 4.
Der Flug des Navigators. Familienfilm.
Auch nie gesehen.
Fantastisches Ding. Weil auch ein Kinderfilm spielt die Hauptrolle. Der ist eine Zeit lang entführt, ein Junge, taucht nach 8 Jahren wieder auf, ist aber nicht gealtert. Und Aliens haben sozusagen Sternkarten in seinem Kopf programmiert. Das heißt, als irgendwann ein gestrandetes Raumschiff auf der Erde ist, muss er das fliegen. Dieses Raumschiff ist, das ist im Grunde genommen, da hat man zum ersten Mal diese fließende Metalltechnik gesehen, die später in Terminator 2 gibt. Die Menschheit hat das Ding gefunden und die kommen gar nicht rein. Und der Junge geht irgendwann auf dieses Raumschiff zu. Das ist so ein bisschen wie Richard Dreyfuss in, aber hast du ja auch nicht gesehen, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Dieses Raumschiff und dieser Junge, die ziehen sich quasi magisch an.
Hm.
Und der Junge geht da drauf zu und dann öffnet sich das Schiff von selber. Und der Junge geht da rein und in dieses Raumschiff. Das Raumschiff ist aber, alles ist unglaublich freundlich da drin.
Hm.
Und der Junge fragt sich aber, was ist denn meine Aufgabe hier? Und dann kommt diese fantastische Stimme und sagt, du bist der Navigator.
Mhm.
Und dann geht's los, dann fliegen die los. Das ist ein toller Film.
Nice. Mein Platz 4, Guardians of the Galaxy.
Yes.
Teil 2 würde ich sogar bevorzugen. Finde ich noch lustiger. Freundlich, toll, schön, warmherzig, lustig. All you want out of Sci-Fi Opera. Dein Platz 3.
Contact.
Mhm. Jodie Foster.
Jodie Foster. Ja. Und Matthew McConaughey
hatte ich auch vergessen.
Spielt er mit, ja.
Okay. Mein Platz 3, Blade Runner.
Ja, oh ja.
Ja, herrlicher Film. Wunderbarer Film. Mehr kann ich gar nicht sagen. Platz 2, Rüdiger.
Da habe ich den Rival.
Mhm. Da habe ich Rise of Skywalker. Nee, das war ein Scherz. Ne?
Ich habe gerade Luft geholt, überlegt, ja. was kann ich da jetzt gegenreden?
Nein,
das
Imperium schlägt zurück. Empire Strikes Back ist meine Nummer 2.
Wirklich?
Ja, klar.
Nee, ich frag nur.
Ich meine, der ganze Star Wars, dieser
Mythos. Ja, ich merke, ich habe so ein bisschen, als ich über Filme nachgedacht, dann so ein bisschen anders gedacht. Also, sondern ich glaube, ich habe wirklich überlegt, welche Filme sozusagen sind, also das wirkliche Leben, in dem wir uns hier so befinden, kommt in Kontakt mit. Aber gut, ist natürlich halt in weiter Zukunft.
Ich habe Space Operas mitgedacht.
Okay.
Ja, okay.
Ja, so bist du.
Dein Platz?
2. Mein Platz 1.
Sind wir schon bei 1, oder?
Ich fürchte ja.
Was war denn dein Platz 2?
Arrival.
Okay, ja.
Platz 1?
Ja.
E.T.
Ach, putzig. Ja, siehst du, ich bleibe bei Space Opera, also Opera kann man nicht sagen, Space Horror, Alien.
Alien, ja.
No, I fucking love it.
Ja, das ist schon sehr gut.
Mhm.
Gott, ich habe 2 Spielberg-Filme.
Oh.
Drin, Platz 5.
Ja, aber es passt zu dir und es passt auch zu mir und ich finde, das war eine schöne Sendung und ich wünsche dir viel Spaß da draußen bei minus 2 Grad nur noch.
Es ist wärmer geworden im Laufe des Tages. Heute Morgen war noch minus 8. Als ich rausgegangen bin, war eben gerade mal so knapp noch minus 1.
Als ich aufgestanden bin, war minus 12.
Ach, siehst du? Aber du bist auch noch mal 30 Meter höher.
Ja, und auch noch mal, stehe noch mal eine Stunde früher auf, vermutlich.
Nee, heute war ich früh wach.
Ja?
Und ich dachte, ich mache um 10 Brennerpass. Nein, heute war ich früh wach.
Okay.
Good.
Gut, mein Lieber, dann viel Spaß.
Ja.
Und wir, ach so, genau, ja, nee, wir hören uns nächste Woche
wieder. Wir hören uns nächste Woche.
Ja.
Gut.
Alles klar, bis dann.
Bis dann, tschüss.